Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermoss, der Podcast zu Pop, Kultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos. Sehr frei nach dem Propheten Amos. Mit dem Mitch.
Und dem Ant. Hallo, Mitch. Mhm.
Haben wir das eigentlich nicht sonst immer andersrum gemacht? Also, dass man sagt mit dem und dann kommst du Ant und dann sagt, nee, eigentlich war immer so rum, ne? Stimmt. Kam mir gerade irgendwie fremd vor, aber keine Ahnung. Ja,
was fremd war, dass du diesmal nicht verhaspelt hast und deswegen die falsche Pause nicht gemacht hast.
Ja, ich war, habe ich verhaspelt ich mich.
Ach, ist alles gut. Nein, ist alles prima.
Tendiert gegen null auf der Verhaspel-Skala. Ja, guten Abend, schön. Wo treffe ich dich denn heute an?
Hier in meinem Podcast-Studio neben meinem Weizenbier.
Ach, guck, was ein Zufall. Ich habe auch ein Weizenbier. Soll ich mal einschenken?
Ja, schenk mal ein, ich habe nämlich schon. Meins kommt heute aus dem Hause Erdinger.
Oh, welch ein Zufall. Meins auch.
Tatsächlich, schön alkoholfrei.
Natürlich.
So wie deins auch, mit dem blauen Label. Ja. Bei mir in einem Krombacher Weizenglas.
Mhm. Bei mir in einem Rothaus, ne? Ihr wisst schon, Tannenzäpfle aus dem Schwarzwald. Der schießt brutal.
Jawohl.
Das, wenn ich das trinke, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne?
Ja, sowas trinke sagen die. Nee. Hm. Ja, Prosit.
Ja, Prost. Gluck, gluck. Ja.
Also,
Potter mit sich besser mit alkoholfrei Bier.
Genau, also nicht Getränke sind da. Hm. Ein bisschen Wasser zum Nachgießen auch.
Ja.
Und wir haben heute wieder eine wunderschöne Sendung vorbereitet.
Das, ja, große Worte, leichtfertig dahergeschleudert oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, wie das im Original heißt.
Das so machen Podcaster das doch einfach. Irgendwelche Dinge am Anfang versprechen, die sie dann vielleicht nicht halten können.
Ja, genau. Also allein schon das Wort vorbereitet, das möchte ich mal stark zur Disposition stellen hier. Nein, also wir haben uns ja sonst immer sehr stark, also auch vorbereitet, durchaus. Man kann Vorbereitungen das nennen. Wir machen hier immer dieses Workflow hier voll mit Ideen und so, ne?
Zu einem Tauschen Thema uns ständig und, aus, so. Ne? Im Redaktionschat.
Ja, genau. Also ja, wir nennen uns Redaktion, ne? Wir machen eine Redaktionssitzung, genau. Das schon, diese Hybris. Ja, und diesmal haben wir da nicht so viel drin stehen. Wir haben uns gedacht, was machen wir denn diesmal Schönes? Und dann dachten wir, wir potamieren, wir machen mal etwas, wovon ihr was habt, nämlich ganz viele Podcasts zum Preis von einem. So, also wir potamieren sozusagen über Podcasts. Haben gedacht, wir machen mal sowas, was hören wir denn eigentlich so, ne, wenn wir Podcasts hören? Gibt es da vielleicht so Erhellendes? Und da habe ich, als ich dir das vorgeschlagen habe, nicht damit gerechnet, also ich hätte damit rechnen können, ich hätte damit auf jeden Fall rechnen sollen, dass, denn du bist ja der Mann, der alles trackt. Er ist der Mann, der alles trackt, ne? Und alles, was er kauft, alles, was er trinkt, alles, was er sieht, ist irgendwo festgehalten in einer kleinen schwarzen, in einem kleinen schwarzen Dings da und so, ne? Da hast du alles drin. Also auch das, was du gehört hast. Und das machst du, glaube ich, über Castro FM?
Genau, Castro FM ist mein Podcast-Player, mein Podcatcher, wie man früher gesagt hat. Ich glaube, das Catcher war jetzt ein bisschen zu uncatchy geworden. Jetzt sagt man Podcast-Player. Und gibt es eine Möglichkeit, all diese ganzen Feeds, die ich dort abonniert habe, in einem Sammel XML-Format wieder zu exportieren? Und das habe ich mal getan. Und ich dachte mir, vielleicht kriege ich eine clevere Art und Weise, das zu extrahieren, damit man eine Liste hat, was man denn so hört. Ne? Denn tatsächlich ist da sehr viel drin, was ich auch gar nicht mehr höre. Sondern einfach nur übersehen habe. Ich habe mir schon gedacht,
dass das ja irgendwie nur alles, also diese schiere Menge an verschiedenen, man muss sich das vorstellen, ich habe gehört, wir müssen was, und dann schickt er zurück so eine Mindmap oder so, mehrere Bilder,
die
im Progress veranschaulichen. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn das nicht zu privat ist, weiß ja nicht, ob da irgendwelche Podcasts drin sind, die du mittlerweile, wo du dich ein bisschen schämst, dass du die mal gehört hast. Das könnten wir das natürlich auch in Teilen auch veröffentlichen in den Shownotes. Da ist eine riesige Mindmap mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Branches. Und die sind dann in verschiedenen Farben und Unterkategorien subsummiert, sodass die immer verfeinert wurden und am Ende, also an die ultimative Sortierung sozusagen dabei herausgekommen ist. Ne?
Dass es ein Mindmap ist, ist letztendlich eigentlich auch ein Unfall, weil ich habe diesen Expo dann also mit meinem iPhone das exportiert und dann in der iCloud hingelegt und dann meinem Mac gefragt, hey, was kannst du mit dieser Datei machen? Und mein Mac sagte mir, oh, ne, dieses Mindmap-Programm MindNode kennt dieses OPML-Format. Mhm. Und ist mal gespannt, was daraus macht. Und daraus hat dieses erste unsortierte Bild gemacht, ne, was der geschickt hatte.
Ja, ja, ich versuche sie gerade nochmal hier so aufzurufen. Also das, wie viele Podcasts sind das insgesamt?
Das werden so 200 sein oder so.
Okay, und seit wann hast du das getrackt?
Also diesen Podcast-Player nutze ich seit einigen Jahren, aber ich hatte davor Overcast genutzt und konnte da auch schon einen Export machen, sodass ich den Export der OPML-Datei aus Overcast schon in Castro da importieren konnte. Und das sind, wie gesagt, nicht die Podcasts, die ich wirklich gehört habe oder Episoden, die ich gehört habe, sondern Podcasts, über die ich informiert werde, dass eine neue Episode rauskommt.
Ah ja.
Und das Schöne an Castro ist, dass es zwei verschiedene Arten von Inbox kennt. Das eine ist die ganz normal, die Inbox, die mir nur vermittelt, ah, da ist was, das könntest du hören, ne? Sortiert nach, das Neueste ist oben. Und dann eine zweite, wo ich eine eigene Warteschlange habe, wo ich die Podcasts hinlege, die ich wirklich hören möchte, die dann auch runtergeladen werden. Ne? Vorher, wenn die nur in der Inbox zum Anzeige ist, dann werden die gar nicht runtergeladen. Genau.
Ja.
Und das geht damit wirklich also, sehr, sehr fein.
Das klingt immer so, das ist immer so schematisch und durchdacht, ne, was du da alles machst. Ich gehe immer nur, wenn ich einen Podcast hören will, dann starte ich quasi immer wieder bei Null. Dann gehe ich in die Podcast-App, gucke, was es da so gibt. Oder ich gehe gezielt zu WDR 5 und höre mir da was an. Und lass es einfach abspielen. Und dann, die Cookies sind dann irgendwie dafür zuständig, dass ich beim nächsten Mal wieder das Gleiche vorne angezeigt bekomme. So ist das irgendwie. Ja,
interessant. Also du bist nicht der Mensch, der wirklich so aktiv Podcasts abonniert.
Nee. Also ich höre die jetzt ja auch, also jetzt ab und zu mal so ein bisschen so zum Entspannen, beim Sport mal, ne? So wenn man wirklich mal Zeit hat, was, also klar, man muss ja auch dann irgendwie, das ist auch ein Nebenbei-Medium ja auch geworden, ne? So zum Beispiel, ich kenne auch Leute, die das beim Aufräumen zum Beispiel hören, ne? Beim Putzen mache ich das auch, also ja, zum Beispiel beim Bad putzen. Ne?
Ja, ich habe das damals auch gemacht, beim Rausgehen mit dem Hund oder so und mache das eigentlich auch fast täglich auf der Fahrt zur Arbeit auf dem Fahrrad, wo ich immer nur Mono, Einstöpsel rechts habe, damit ich links den Straßenverkehr höre. Und da habe ich auch zweimal 25 Minuten Zeit, ne? Und dann wird ja am Wochenende beim Putzen noch gehört und so. Da kommt schon einiges an Zeit auch zusammen, ne? Oder auch so sonntags morgens, wenn man denkt, oh, man ist schon wach, aber aufstehen muss ja noch nicht. Ach, machen wir noch einen Podcast an. Das passiert auch bei mir tatsächlich.
Ja, aber so diese Variante, so dass man was vorgeschlagen bekommt, ne, das ist natürlich auch gut, weil dann kriegt man vielleicht auch mal, also ja, ihr kennt das ja mit den ganzen Algorithmen, mal was vorgeschlagen, also auch mal was zu hören, was man selbst vielleicht auch gar nicht kennt und dann auch nicht suchen würde, weil man es ja nicht weiß, dass es existiert.
Also, ja, oder ob jemand da gefunden werden möchte und Geld bezahlt hat, um öfter empfohlen zu werden.
Ja, gut, klar, nach oben
so
zurück.
Halt nicht.
Bewirb deinen Podcast.
Ja. Schön. Und ich bin auch ganz gespannt, als du das Thema vorgeschlagen hast. Wir sind schon fast drin, aber wir sind noch nicht ganz dran. Aber was ich spannend fand an dem Thema, ich weiß ja gar nicht, welche Podcasts du hörst. Ne? Und so darüber haben wir uns bisher selten ausgetauscht und merke gerade, vielleicht ist da auch keine strukturierte Liste, sondern nur eine Empfehlung der letzten Wochen oder so. Ich bin gespannt.
Ja, das ist schon sehr überschaubar, ne? Also, so viel Zeit habe ich jetzt ja auch nicht, um da einen Podcast zu hören. Ne? Und, ich habe auch, ich habe ja noch so ein Auto, so von vor 20 Jahren, ne? Das hat noch so einen CD-Player drin. Und ich habe keine Möglichkeit oder nichts nachgerüstet, um das irgendwie mit Streaming-Diensten sozusagen zu verknüpfen. Also auch auf Autofahrten, wo ich, ja, zum Beispiel, wenn ich in einer Familienkarre fahre, die ein bisschen neuer ist, die dann auch, ne, natürlich, da gibt es ja überhaupt sowas gar nicht mehr. Die Autos von heute, die haben ja nur noch, wenn du keinen Internetanschluss hast, keinen Zugang und keinen Streaming-Dienst abonniert hast, dann kannst du keine Musik mehr hören. Ne? Da kann man schon schön so auch auf Urlaubsfahrten und sowas, ne, schön Podcasts hören. Aber ja, ansonsten döse ich da auch gerne mal bei weg. Ne?
Ja, das passiert mir auch. Also den Podcast zum Einschlafen habe ich auch zu Genüge, tatsächlich. Ja.
Was natürlich ein bisschen schade ist, weil da weiß man nicht, wenn man aufwacht, nicht mehr, wo man aufgehört hat. Ne? Und wo das, was man gerade gehört hat, eigentlich irgendwo in den irgendwelchen Gehirnwindungen gar nicht mehr als Podcast zu diesem Thema wahrgenommen wird, sondern das Gebrabbel wird dann irgendwie vermischt mit irgendwelchen anderen Gedanken und so. Und das, man kann es gar nicht mehr irgendwie thematisch zuordnen, was man da überhaupt gehört hat. Ne?
Ja, das kann natürlich passieren. Aber da hat auch Castro auch zum Einschlafen eine wunderbare Funktion, dass man da auch so einen Sleep-Timer stellen kann. Das ist vielleicht dann, wenn man weiß, ah, das ist eine Folge, geht jetzt 45 Minuten, na, ich stelle den Timer auf 40 Minuten und höre es nicht bis zum Ende. Und dann am nächsten Tag vielleicht ein, zwei Kapitel nochmal zurückzuspringen.
Ja.
Denn Kapitelmarken helfen.
Ach, Kapitelmarken, auch das, genau. Ja, je nachdem, mit welchem Anbieter man das dann, oder Player man das dann hört. Ne?
Ja, richtig. Ich habe ja lange gescholten auf Spotify, aber die können ja jetzt auch Kapitelmarken.
Ja, die können Kapitelmarken, habe ich gesehen. Wenn man zum Beispiel Potter was hört bei Spotify, dann kann man das auch ausprobieren, weil die Kapitelmarken, die setzt nämlich unser technikaffiner Freund Ant sehr akribisch und gewissenhaft.
Das tue ich, ganz gewiss. Und ganz gewissenhaft habe ich uns jetzt auch mal ordentlich oder mich mal ordentlich gemeldet, dass dieser Pottermos-Podcast, der da bei Spotify zu hören ist, auch von mir gehört, sodass ich die Kommentare auch bekomme und auch beantworten kann. Im Namen von Pottermos.
Ja, also dann werden wir auch den Tag feiern, an dem der erste Kommentar kommt, den wir
beantworten. Den wir nicht selbst testweise eingestellt haben.
Den wir nicht auch von mit bezahlten Bots erstellen lassen, ja. Irgendwelche Runs. Obwohl, wir hatten noch mal einen, der sich beschwert hat, dass wir wie heißen die Alben? Die Konzeptalben. Die Trogs. Nee, war nicht die Trogs. Das war die Band mit
Kings. Die Kings haben wir vergessen.
Die Kings, genau.
Ja, die Trogs, genau.
Die wir da vergessen
haben. Aber auf welcher Plattform hat er uns kommentiert? Das war nicht Spotify. Aber es hat uns erreicht.
Ja. Das ist ja die Hauptsache.
Die Hauptsache. Ihr könnt uns erreichen. Also
hier nochmal vielen Dank, ne, und gerne weiter so. Auch nicht nur Rants, sondern auch positives Feedback und Lob und solche Sachen. Geht.
Genau.
Können wir gerne gebrauchen.
Und Podcast-Vorschläge.
Ja. So, das ist jetzt ja schon mal, also wir sind jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, ne, ja,
was
wir uns gegenseitig kommt. So präsentieren, so an anderen Podcasts. Und ich sag schon mal, wird völlig, also sag mal, wenig überraschend sein, weil ich habe, glaube ich, so einen Mainstream-Podcast. Ne? Aber egal.
Ja, aber da auch das habe ich ja in meiner Liste geguckt, was ist denn, ne? Kann man das kategorisieren? Ne? Was ist überhaupt ein Mainstream-Podcast? Was ist ein Indie-Podcast? Darüber werden wir gleich mal reden.
Das ist genau wie bei der Musik, ne? Wenn die mal Indie waren und dann auf einmal von vielen gehört werden, dann ist es auch gar nicht mehr Indie. Und dann, ja, Verrat an den Fans.
Ja.
Ja, da sind wir schon beim ersten Thema, beziehungsweise bei dem ersten Plauder-Thema. Ne? Beim letzten Mal haben wir ganz viel über die Spielchen geredet und so. Ne? Gibt es da eigentlich irgendwelche Follow-ups? Du hast noch mehr Spiele von den Spielen gespielt und für gut befunden. Wir hatten ja Bohemians zum Beispiel.
Ja. Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte Bottomville ja gerade gespielt, deswegen konnte ich es ja so gut auch beschreiben. Bohemians hatte ich noch nicht gespielt, auch Text the Rich noch nicht. Und bisher ist Flossenschlag nur mehrmals bei mir solo auf den Tisch gekommen und wird morgen erst die erste Partie zu viert bekommen.
Ah, okay, gut. Das war ja das Spiel, was mich am wenigsten interessiert hat. Aber Text to Rich, ne? Das wäre das fand ich so am interessantesten. Ne?
Das schöne Stichspiel mit Revolution.
Ja, wo man schön alles umdrehen kann auf einmal, ne? Ja. Weil man die Verlierer zu den Gewinnern werden und umgekehrt.
Jupp. Nee, da haben wir noch nichts Neues. Aber du hast dir eine neue Rubrik ausgedacht für unseren wunderschönen, schnuckligen Podcast hier.
Ja, genau. Und hier also musst du irgendwie jetzt auch mal was, eine Zeitmarke oder sowas setzen oder zumindest was merken, denn es passiert wieder etwas, das wir nur als Raumzeitkontinuum beschreiben können. Also, ich sag mal, wenn ihr Interstellar kennt, den Film, das ist dagegen Kindergeburtstag, ne? Also das gegen das, was jetzt hier passiert, beziehungsweise schon passiert ist, obwohl es noch gar nicht passiert ist, in dem Moment, wo wir davon reden. Aber ihr habt jetzt gleich oder vielleicht gerade eben schon, wer weiß das schon, hört ihr den Jingle zu der neuen Ausgabe. Also nicht der neuen, das ist der neuen Rubrik. Die,
ne? Yay, Mitt hat einen neuen Jingle gemacht.
Ja, oder den Trenner oder wie man das so heißt.
Oder wird einen neuen Jingle gemacht haben.
Genau.
So.
Und der ist jetzt schon da.
Ja, weil er kommt ja jetzt. Jetzt gleich oder war der jetzt gerade schon eben?
Ich würde sagen, jetzt kommt er.
Jetzt kommt der Jingle.
So, und der war toll, der Jingle. Ne?
Oh, das
war einer unserer besten Jingles bisher, würde ich sagen.
Ja.
Ja, und genau, gemäß diesem Motto machen wir jetzt auch weiter. Was haben wir denn hier eigentlich Neues in unserem Plattenschrank, beziehungsweise auf dem Plattenteller? Ich habe mir ein paar so neue Platten gekauft. Natürlich Vinyl.
Oh.
Und da gehe ich mal kurz durch. Also eine Platte, auf die ich schon lange mich gefreut habe. Ich zeig sie mal dem Ant. Das ist die neue White Lies.
Dunkelrot. Sehr dunkel. Genau. Auch noch das Bild.
Auch das Bild. Das heißt auch Nightlight. Also mehr Night als Light. Ne? Die sitzen da irgendwie so wie in so einer Hotellobby. Ne? So ein bisschen, hat so ein bisschen 70er-Vibes. Könnte auch so ein komisches Filmchen sein. Hinten sieht man noch so ein paar Jalousien. Also wie so Film Noir, ne? Da, das, dieses Genre, ne? Wo es immer viel um Agenten und so ging. Und da hat man auch immer so Schatten gesehen, ne? Und auch so durch Jalousien hindurch. Und das wies dann immer auf die gespaltenen Charaktere die gespaltenen Persönlichkeiten hin und so, ne? Aber
genau, das, White Lies.
White Lies.
Haben dann
die haben wir ja auch schon vor einigen Jahren, schon lange nicht mehr live gesehen. Zuletzt, glaube ich, auf diesem legendären Area 4 Festival. War auch das erste und einzige Mal, als ich die gesehen habe.
2011.
Die haben ja ganz tolle ersten zwei Alben gemacht, wo ganz viele Indie-Hits sozusagen drauf sind. Ne? Wie mit den illustren Titeln wie Death zum Beispiel.
Und Lose My Life.
Oder To Lose My Life, Let's Grow Old Together and Die at the Same Time. Also sehr morbid.
Die at the same time.
Ja, man hat diese hymnenartigen Refrains ja auch direkt im Ohr. Ne? Oder das Video mit diesem Maßriegel, aus dem wie bei E.T. da am Ende so ein Mädchen rauskommt. Das ist so einfach grandios. Das ist so ähnlich nachgestellt wie diese Wissenschaftler-Szene da bei E.T. Das passiert ja auch immer, ne? Wenn man gerade über einen Titel nachdenkt, dann fällt er einem nicht ein. Aber das ist ja die Hymne schlechthin, die, glaube ich, auch immer so als Zugabe gespielt wird, als letzter Song auf den Konzerten von White Lies. Nicht an Finnish Business, aber an Finnish Business ist auch gut. Da geht es doch auch, glaube ich, darum, dass jemand mit einer Schere erstochen wird, ne? Die letzten Gedanken vor dem Ableben äußert.
Die haben aber schöne Themen.
Ja. Ja, und die haben auch so kuriose Videos. Aber ich wollte ja eigentlich über das neue Album reden. Und das finde ich, also beim ersten Mal hat es nicht so ganz gezündet, komischerweise. Ich kannte schon die drei Single-Auskopplungen, wo es auch Videos bzw. Visualizer zu gibt. Wobei die erste Auskopplung nicht so ganz Single-Charakter hat, sondern eher so Intro-Charakter ist auch der erste Song auf dem Album. Da passiert musikalisch gar nicht so viel. Es sind immer so zwei Akkorde so im Wechsel mit so einem Arpeggio darunter. Was die ja sehr schön können in so Elektronik und Indie-Sounds und Gitarren und Bass vor allem ja auch. Die Bassläufe finde ich super, auch hier auf diesem Album wieder. Die können das immer sehr schön mischen und organisch aufeinander abstimmen. Ich glaube, sie haben jetzt auch einen neuen Keyboarder dabei, habe ich gelesen.
Ja.
Und ne? Ist doch, glaube ich, so.
Der den Synthesizer so toll spielt, ne?
Ja.
Ja, ja, ja. Ja.
Ja, und das hört man auch wirklich an vielen schönen Stellen, ne? Und am Ende gibt es irgendwie so ein Outro mit so einem flötenartigen Sound. Ach ja, wo ich sagte, die
haben nicht nur so Flötenschlumpf.
Der Flötenschlumpf ist ja, ne? Nicht nur verstörende Themen, sondern auch verstörende Videos, ne? Zum Beispiel, da gab es doch dieses eine Video mit so einer, ja, ich sag mal, Autokastration am Ende bei vor zwei, drei Alben. Wie heißt es denn hier? Du kannst es ja ruhig alles auf mich abladen hier. Mensch, Leute, was ist denn heute schon wieder los?
Moment, also, was meinst du? Bigger Than Us?
Also genau, Bigger Than Us ist das mit dem Maßriegel, was ich gerade meinte.
Genau,
ne?
Ja, ja.
Das, okay. Das ist die Hymne schlechthin. Das Video ist wirklich kultig, ne? nicht so verstörend, aber... Take It Out On Me, Take It Out On Me. Das ist auch ein schöner Song, aber mit einem sehr verstörenden Video.
Okay.
Und dann das verstörende Video auf diesem Album ist zu dem Schlusstrack. Das ist In The Middle. Ist auch ein sehr hymnischer, so sehr viele hymnische Songs drauf. Die können das einfach, diese großen Refrains schreiben. Super in eingängigen Melodien. Und In The Middle, das Video, da wollen sie, glaube ich, irgendwie gegen jede Art von Ästhetik revolutionieren. Nein, wie heißt es? Protestieren. Also man sieht da in diesem Video einen nicht mal ganz so jungen Menschen, der jetzt auch nicht so athletisch wirkt, aber doch ziemlich nackt ist. Bis auf so einen Stringtanker. Und der tanzt da vor einer Gruppe von rauchenden, irgendwie, so ein bisschen ostasiatisch aussehenden Menschen. Die rauchen aber irgendwie alle, ne? Auch das weiß man nicht genau warum. Und die scheinen sich da von dem so unterhalten zu lassen, von diesem halbnackten alten Menschen. Und es ist so eine gewisse Anti-Ästhetik, die da zelebriert wird. Am Ende holt er sich auch noch eine Flöte aus dem Bauchnabel. Das finde ich besonders interessant.
Aber noch keine Nasenflöte.
Nein, 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 also eine Querflöte. Ja. Die da, ich glaube, es ist mit Mitteln der Tricktechnik oder so. Also da hat nicht wirklich, nehme ich mal an, eine Flöte im Bauchnabel. Aber in dem Video holt er sich die raus. Und ne, zu diesen Flötenklängen, die ich am Ende, die ich gerade erwähnt habe, die wahrscheinlich vom Synthesizer stammen, spielt er da auch. Da ist ja viel Saxophon noch auf dem Album, das ist mir aufgefallen. Und ich gucke mal kurz in die Credits, ob das auch wirklich ein echter Saxophonist ist.
Ja,
und ich
mal.
Kann nicht in die Credits gucken, hier sind nämlich keine. Weder Credits noch, oh, Entschuldigung, noch Songtexte, nix.
Das ist einfach nix. Das ist einfach nur pure Ästhetik. Das darf nicht durch Text, durch Information belästigt werden.
Ja, das Einzige, was man da hat, sind so Songtitel und ein White Lies und Nightlight. Sind 9 Songs drauf. Einer besser als der andere. Ich bin
43 Minuten habe ich gerade gesehen.
Von diesem Album.
Ja. Was? 43 Minuten habe ich gerade gesehen. Ist schon gut, knackig, ne?
Was sie auch sehr gut können und auch so ein bisschen so ein Markenzeichen von ihnen ist, sind auch die Helden der Synkopierung. Also wo bei anderen Bands die Akkorde immer schön brav am Anfang des Taktes gewechselt werden, machen sie das teilweise auch so mittendrin im Takt, auch auf krummen Beats, wodurch die Illusion eines einer Taktverkürzung oder Verlängerung erweckt wird. Ne? Also das geht schon so ein bisschen so in die Richtung Prog-Pop oder Prog-Alternative. Da ist auch ein Song drauf, da sind wirklich viele krumme Takte dabei. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, welche Taktzählweise, also weil das so schnell wechselt, dass man da mit dem Zählen nicht so gut hinterherkommt, obwohl ich sowas eigentlich häufig höre und ziemlich gewohnt bin. Aber ja, es macht Spaß, dieses Album mehrfach zu hören und da sind wirklich große Songs drauf. Ich finde den zweiten Song sehr... Ich muss auch kurz mal gucken, wie der heißt. All the Best, genau. Den finde ich sehr empfehlenswert. Es ist auch eine etwas, so eine Art Elektronik, Analog-Synth-Ballade drauf am Ende des der ersten Seite. Da hört man so ein. Warte mal, ich glaube, das sind 1, 2, 3, 4, das steht ja gar nicht. Ich glaube, Everything is okay, genau, das ist der letzte Song. Ich glaube, 5 sind auf der A-Seite und 4 sind auf der B-Seite drauf. Ne?
Ist Everything is okay nicht diese sehr, sehr ruhige Ballade?
Ja, das meinte ich ja.
Ah, das meinst du,
Die hat so einen Drumcomputer. Also zumindest diese Drumcomputer-Sounds, die so, ja, so In the Air Tonight, ne? Dieser Roland CR78 heißt das Ding, glaube ich, ne? Das ist doch sehr kultig gewesen, Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre. So ähnlich klingt das, ne? Mit diesen Sounds, ne? Der Harry hier, der heißt er, glaube ich, ne? Der Sänger, der ist auch sehr Synthesizer-affin. Ich habe auch mal zu einem Album so eine Bonus-Disc gehört mit so Demo-Aufnahmen, ne? Und da benutzt er, glaube ich, auch diese alten Analog-Synthesizer und Drumcomputer-Sounds und sowas.
Ja, ja.
Ja, und dieses Juice, das ist kurios. Das habe ich auch in einer Rezension gesehen. Das ist irgendwie ein Song. Das klingt so Bryan Adams-artig. Und ich dachte, ja, genau. Daran habe ich auch gedacht. Da ist ein Gitarren-Solo drin. Das klingt, müsst ihr mal hören, 1:1 wie das Gitarren-Solo aus dem Robin Hood-Song. Wie heißt der nochmal? Nicht Let's Do It All For One and All For Love, sondern der andere. Everything I do it for you. Genau. Das klingt irgendwie wie das. Also zumindest wird man sich daran erinnert.
Als ich das heute Morgen gehört habe, kam ich nicht auf Bryan Adams. Sondern ich habe irgendwie so Vibes Richtung so Bruce Springsteen-esque auch gehabt. Auch ne, von seiner Stimme. Aber Bryan Adams trifft es vielleicht noch besser.
Ich finde, seine Stimme ist ja auch ein bisschen gereift. Ich weiß nicht, ob das auch einfach daran liegt, dass er in den jungen Jahren viel zu hoch gesungen hat und sich damit die Stimmbänder, so wie Peter Gabriel, ziemlich auch ruiniert hat, sodass jetzt diese hauchige, rauchige Stimme dabei rumkommt. Oder er hat auch einfach in seinem letzten Video zu viel geraucht. Obwohl, da sieht man ihn gar nicht selber, sondern nur irgendwo im Hintergrund auf so einem Monitor. Nee, aber ich finde diese... Seit so 2 oder 3 Alben sich mehr und mehr durchsetzende, rauchigere, rockigere, souligere Stimme eigentlich auch etwas angenehmer fast schon als die sehr hohe, quietschige, die auch nicht immer so, ich meine, es macht natürlich Alternative Rock auch aus, dass man da nicht so bel canto jeden Ton trifft, aber nö, das ist schon, die sind schon sehr versierte Musiker, das muss man auch sagen. Nee, gefällt mir sehr gut und ich bin auch noch, also es gibt in Köln noch ein Konzert im Februar. Das reizt mich auch noch. dahin zu gehen.
Ja, darüber denke ich auch noch nach, tatsächlich.
So, möchtest du ein anderes Album empfehlen vielleicht?
Ein anderes Album. Da wir jetzt gerade bei so hymnischen Songs sind, habe ich eine Rockband mitgebracht. Eine Rockband aus dem tiefen Norden, aus Scotland. Und die Rede ist von Biffy Clyro.
Oh yeah.
Mit ihrem Album, ist jetzt schon ein paar Wochen alt, Future Dick.
Also, interessanter Name.
Ein Kofferwort wahrscheinlich aus Future und Technik.
Oder so. Ja, das
oder, ist nicht mehr genau. Nee, Boutique. Nee, nicht Technik, oder sondern
Boutique.
Ja, genau, eher so oder Artic, so, ne? Ja. Altes Zeug, alter Kram. Wer sind Biffy Clyro? Die sind wahrscheinlich schon jetzt mittlerweile bekannt, ne? Ich meine, die sind jetzt auch schon seit mehr als 20 Jahren, glaube ich, auf dem Markt. Und ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal live gesehen. Und sie.
Die hat noch diesen Chandelier-Song, ne? Also nicht der Chandelier-Song, sondern wie heißt der nochmal? Dark Chandelier oder?
Ja, Black.
Black.
Black Chandelier hieß er, glaube ich. Ja. Genau, mit diesen marschierenden, auf diesen Holzboden. Keine Ahnung, wie ich es bitte beschreiben soll. Das habe ich jedenfalls, schon Ewigkeiten her, 10 Jahre, und sie haben immer weitergemacht und immer wieder Alben herausgebracht. Ich glaube, vielleicht die Höchstzeit ist auch schon vorbei, aber sie haben wieder ein Album rausgebracht, wo ich denke, ja, sie liefern wieder hart ab, das, was man von Biffy Clyro erwartet. Sehr dynamische Songs, ich habe mir auch oft das Gefühl, dass es am Anfang gerne auch mit so Melancholie gespielt wird in der Stimme des Sängers und die Songs langsam anfangen, aber sich irgendwann steigern zu einer Energie und die dann eher dann Richtung nostalgisch und Kraft und Zusammenhalt kommen. Und das ist halt, ja, Biffy Clyro pur, ne, was man da bekommt. Selbst die langsamste Ballade wird dann irgendwann zum Powerpop am Ende. Und ja, das könnte man ihnen vielleicht ein bisschen vorhalten, weil sie waren mal ein bisschen proggiger, was ab und an mal noch durchklingt in einigen Drum-Passagen oder auch Gitarren-Passagen. Aber das alles ist schon recht gefällig, wie es, also so poppig gefällig.
Kommerziell.
Genau, wie es dargeboten wird. Mich stört das nicht, weil ich weiß, das sind die Biffy Clyro, und ich weiß auch, dass sie, ich glaube, der Sänger Neil auch vor 5 Jahren in der Corona-Zeit sehr stark mit Depressionen gestruggelt ist und auch an Aufgeben und Canceln der Band gedacht hat. All das ist überstanden, verarbeitet im letzten Album, also im Album davor. Und jetzt ist halt wieder frei rausspielen, ne? Und das hört man tatsächlich, dass die einfach frei rausspielen, da 11 Songs abliefern, die sehr knackig sind, zwischendurch auch tatsächlich auch mal, wie sie es gerne tun, auch mit krumm wirkenden Beats. Ich weiß nicht, ob es wirklich krumme Takte sind, aber mit sehr vielen Break-Schlagzeug-Geklöppel. Und ja, mir hat das auch noch Spaß gemacht, 44 Minuten auch, und wirklich auch knackig runterzuhören.
Ja.
Und kein Moment der Langeweile.
Okay, also ich habe noch nicht dazu gekommen, weil du mir heute quasi erst geschickt hast, ne, beziehungsweise die Empfehlung, dass du das empfehlen wirst. Und deswegen habe ich, weil ich mich noch auf was anderes, das gleich kommt, vorbereitet habe, wie man das nochmal gehört hat, da kam ich noch nicht dazu, das zu hören, aber das werde ich noch nachholen.
Ja, tu das. Ja. Wie gesagt, in England machen die schon das Wembley-Stadion voll. Soweit war es noch nicht, glaube ich, hier auf Europa-Tournee. Aber ja, große, große Band, und ich bin ein großer Fan.
Ja, also auch geht eine weitere Band, von der wir auch beide große Fans sind. Ich hole mal kurz das kleine Plättchen hier. Das ist nämlich nur 10 Inch.
Lass mal sehen. So. Oh, eine 10 Inch. Ein Extra.
Ja, da kommt eine Faust raus, weil jemand sehr mad ist, ne? Nämlich noch madder als die LP. Wir haben ja über die Sparks und das Album Mad geredet, ne? Und ja, wenn man das Album Mad aufmacht in der super deluxe Version, die ich da habe, da kann man gucken, da ist noch ein Platz, da passt das hier rein. Kann man sich kaufen, ne? So, und dann schön reinstecken. Gab es auch mal als limitierte Picture-Disc, habe ich in einem Plattenladen in Berlin, als ich da letztens war, sogar gesehen und habe überlegt, 35 Euro, soll ich das ausgeben für 4 Songs Picture Disc? Habe ich gesagt, nein. Das habe ich jetzt für ungefähr 20 Euro jetzt gekauft für diese 4 Songs. Aber naja, was macht man denn nicht alles als Sparks-Fan, um das wieder da auch schön reinstecken zu können. Ist ja auch in dem gleichen Design, ne, mit den gleichen Farben hier, rot und so ein bisschen bläulich. Und innen drin, da haben wir nämlich hier auch, was, wo Texte drauf sind. Ne?
Oh.
Und da sind ja Sparks, ne, und auf der Rückseite Texte. Und die Platte ist natürlich schön schwarz. So, und da sind 4 Songs drauf. Porcupine, da haben wir, glaube ich, mal schon mal drüber geredet. Da gibt es auch ein Video zu, wo eine ziemlich madde Frau die beiden Sparks auf einem Bulldozer verfolgt und sie plätten möchte. Der Text ist, she's a porcupine, not your cuddly kind. Als ob es ein cuddly kind vom Porcupine gäbe, das finde ich schon mal gut. Und not the least refined, she's a porcupine, save your Valentine. Ja, das sind so typische Ron May Lyrics. Dann gibt es den Song Fantasize, der hat folgende Lyrics. No, 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 und so weiter und so weiter. Kommen aber noch ein paar andere. How can I make you? 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 No, no, no. Ne, wir haben dieses, die repetitiven Muster bei den Sparks. Mhm. Viele elektronische Sounds dabei. Das Album ist eine super Ergänzung wirklich zu dem Mad-Album. Ein bisschen experimenteller noch, aber auch jeder Song für sich wirklich sehr empfehlenswert. Mess Up heißt ein Song und They, der andere. Ja, kann ich nur mal sagen, hört da rein und vielleicht bestellt euch dies, solange es die noch gibt. Ja. So, dann kommt noch ein anderes Album, auch einer anderen Band, also heißt Band, ne? Also, ja, Duo, Synthesizer, Pop-Duo.
Das, Ikonen.
Die Ikonen, ja, genau, die.
Schon bald 4 Jahrzehnte.
Ja, unterwegs. Genau. 44 Jahre Please wird demnächst gefeiert, vielleicht auch bei uns. Das war das erste Album der Pet Shop Boys. Und jetzt gibt es, ja, kein Album direkt, aber eine Compilation aus einer Reihe, die es auch schon seit fast 40 Jahren gibt. Aber
grün-rote Streifen sehe ich. Ja,
mit schwarzen Rahmen. Wie so Equalizer.
Ah, ja.
Mhm. Ausschläge. Mhm. Das ist das Album Disco 5. Also das 5. Album aus der Disco-Reihe.
Sie haben es zum 5. Mal getan.
Sie haben es zum 5. Mal getan. Und ob sie es immer wieder tun müssen, also man, so oft tun sie es nicht. Das letzte Mal war 2007, glaube ich. Also auch schon ein bisschen länger her. Es ist eine Reihe von Remix-Compilations. Ne? Das erste Album Disco, das ursprüngliche, kam 1986, glaube ich, raus. Nach Please, zwischen Please und Actually. Und da fanden sich dann halt 6 Maxi-Versionen oder Remix-Versionen von Songs, die sie damals als Singles veröffentlicht haben. Oder einer B-Seite, glaube ich, auch.
Zwei B-Seiten. Hatte ich als MC, glaube ich, die erste Disco.
Ja. Oh, hatte ich auch. Die fing an mit so einem Piepen. Ja. Um irgendwie, irgendeinen Grund hatte dieses Piepen. Das aber gehörte nicht zum Album, wegen der Technik irgendwie. Ja, wenn man das Piepen hörte, war alles in Ordnung, keine Ahnung. Das war damals natürlich noch eine super Sache, weil es ohne Streaming und so weiter ein paar sehr schwer zu findende Maxi-Versionen, die nur so Promo-Maxi-Singles drauf waren, da auf diesem Album vereinte. Ne? Die gab es damals halt teilweise nur, zum Beispiel in Italien, ne? Da gab es diese Penny Nero-Veröffentlichung, sonst nirgendwo diese Maxi-Version und da ist dieser legendäre Full-Horror-Mix von Suburbia drauf, der gute damals dann später auch in voller Version auf der Single erschien und so weiter und so fort. Also es hatte damals wirklich noch seinen Sinn und diente so schön als Überleitung zu dem nächsten Vorbereitung des nächsten Albums. Dann kam irgendwann Disco 2 in den 90er Jahren. Das war schon nicht mehr so gut gelungen, denn es war ein Live-Megamix. Ne? Ein DJ hat sich da hingestellt, Danny Rampling hieß der, glaube ich, und hat aus Maxi-Singles, also quasi DJ-Promos, Vinyl, einen Megamix gemacht und diesen live aufgenommen. Und das wurde dann auf CD gepresst, also gebrannt. War damals das Medium der Stunde. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man diese CD gekauft hat, ist das eine Aufnahme von abgespielten Schallplatten schon mal.
Ja.
Und dann waren das auch damals zu der Zeit auch nicht so tolle Remixe. Irgendwie war das Ganze auch kurios ineinander gemixt und teilweise, weil das ja die DJs dann so gemacht haben, verlangsamt oder schneller gemacht, um die Beats dann so anzupassen. Da haben schon viele Fans, glaube ich, gesagt, ja, warum haben sie es nicht weiter so gemacht wie beim ersten Mal und einfach nur so ein paar schöne Maxi-Singles, Maxi-Versionen darauf veröffentlicht, die wir alle haben wollen und nicht die wir nicht haben wollen, die noch nicht mal vollständig und ineinander übergeblendet, ne? Also gut, dann kam Disco 3, das war wieder eine schöne, ordentliche Compilation, die es auch auf Vinyl dann wieder gab, mit ein paar, ja, teilweise neuen Songs, die mal gedacht waren für eine EP-Veröffentlichung, die es dann aber, oder eine Maxi-Single-Veröffentlichung, die es dann aber nicht gab, weil die Plattenfirma gemerkt hat, schon die ersten beiden Auskopplungen waren nicht so erfolgreich, dass wir auf die dritte dann auch verzichten. Also landeten die B-Seiten auf dieser Disco 3 Compilation, zusammen mit ein paar weiteren Maxi- und Remix-Versionen von eigenen Songs. Mit Disco 4 gab es ein neues Konzept, denn die Pet Shop Boys haben auch als Remixer für andere Künstler häufiger mal gearbeitet und haben bei Disco 4 mit der Ausnahme von, glaube ich, zwei eigenen Mixen von eigenen Songs eigentlich ausschließlich Remixes, die sich für andere Künstler gemacht haben. Unter anderem Sorry von Madonna war da drauf, ne?
Ah, als ein richtig.
Größerer Name.
Ja.
Ansonsten aber auch schon, ja, der mittlerweile verstorbene Sänger von wie war das noch? You Spin Me Round Like a Record, also nicht dieser Song, aber der Sänger halt dieser Band, ne? Die diesen Hit hatten. War da auch drauf. Und Yoko Ono, kurioserweise auch mit irgendeinem Dance-Track. Also da fand ich die Auswahl der Songs und deren Remixer, also ich glaube, das habe ich einmal gehört und ich fand es für nicht weiter nicht so besonders interessant. Obwohl Killers ist, glaube ich, auch drauf. Genau. Ein Remix, den sie für Killers gemacht haben. Jetzt wisst ihr jetzt wieder die du weißt bestimmt, welchen Song ich meine.
Read My Mind.
Ja. Hm. Auch dafür für Pet Shop Boys interessant, weil Neil Tennant da auch ein paar extra Vocals dann extra für diesen Remix drauf gesungen hat. Mhm. Und jetzt kommen wir zu Disco 5.
Ja, genau.
wie Disco 4 auch eine Compilation von Remixes, die sie für andere Künstler aufgenommen haben. Oder gemacht haben, ne? Angefertigt haben. Finde ich diesmal interessanter, besser gelungen als die Remixes auf Disco 4. Auf jeden Fall. Auch wenn es nicht vielleicht alle durch die Bank hörbar oder empfehlenswert sind. Aber da sind zum Beispiel, guck mal, Noel Gallagher's High Flying Birds. Hätte man gedacht, dass das eine Band ist, die irgendwie einen Remix durch die Pet Shop Boys machen lässt. Ne? Also die auch eigentlich eher auch elektronisch und Gitarre, nicht elektronisch, aber mehr gitarrenlastig unterwegs sind. Ne? Ja, der eine Oasis Bruder.
Ja, der bessere Spin-Off. Auf Oasis.
Ah ja, genau. Ja, also die High Flying Birds habe ich auch hier und da mal gehört, ne? Und aber gerade diesen Track, weil ich mir nicht vorher erstmal die Originale angehört habe, bevor ich mir die Remixes angehört habe, weil viele von diesen Originalen kannte ich noch gar nicht. Und dieses Think of a Number ist ein mega Song. Und da habe ich gedacht, oh, ja, da haben sie aber wirklich was ausgesucht oder er hat sich ja was ausgesucht, was er remixen lassen wollte. Eine Herausforderung sozusagen, diesen Song nicht zu verhunzen, der wirklich so ein bisschen psychedelisch angehaucht ist. Ich habe erinnert mich so ein bisschen wie eine Mischung aus The Cure und Steven Wilson. Und ganz, ganz tollen Song, finde ich. Und sie haben es geschafft, also da eine kongeniale Dance-Adaption rauszumachen. Ich finde, das ist wirklich eine starke Remix-Nummer. Also man muss jetzt dazu sagen, was man da hört, sind natürlich so Four-on-the-Floor Disco-Tracks, ne? Also typische Remix-Version, wie man so als Dance-Remix sich so das vorstellt.
Ich meine, da steht jetzt Disco drauf, ne? Auf der Platte, was soll man erwarten?
Genau, es sind jetzt nicht irgendwelche experimentellen Remixes, die man eher so bei Depeche Mode oder Industrial-mäßig oder so findet, ne? Zum Glück auch nicht, ne? Also sie sind auch den Originalen, das finde ich auch immer gut, wenn so ein Remix ist, ja, das noch durchscheinen lässt, was es überhaupt für ein Originalsong überhaupt war, ne? Damit gerne kreativ umgeht, vielleicht hier und da mal was umstellt oder so, ne? Aber das nicht nur zum Anlass nimmt, irgendeinen eigenen Song, den man irgendwo mal auf der, ja, irgendwas selber mal geschraubt hat, irgendwelche Beats und dann mit ein paar Samples oder sowas zu garnieren, wo das eigentlich gar nicht mehr den Titel wert ist, den dieser Song eigentlich trägt. Ne? Also da finde ich, das ist schon mal eine gute Nummer, die kann man sich gut anhören. Dann Tina Turner, das kann man gut gerne skippen, kann man auch gerne im Original skippen, da weiß ich gar nicht, was das sollte.
Hot for You Baby.
Hot for You Baby, ne? Das ist ein Song, ja, wenn ein Künstler gestorben ist, dann versucht man natürlich alles zusammenzuklauben, was in dem Nachlass noch gefunden wird. Und auch bei Tina Turner wurde wohl was gefunden, was sie zu dem mega erfolgreichen Album Private Dancer, ne, ich glaube 1984, wir haben mal von 1985 geredet und in den Charts von 1985 war natürlich noch Private Dancer sehr hoch vertreten, aber ist von 1984. Ne? Sollte wohl dieser Song eigentlich drauf und ich kann mir jetzt auch vorstellen, warum der nicht darauf gelandet ist. Es ist einfach so ein generischer Soul-Pop-Rock der 80er, wie man ihn damals, ja, klar, natürlich ihre charakteristische Stimme, ne, ist dabei, aber die nervt auch ein bisschen auf dem Song. Und ich finde auch, die nervt auch sehr auf dem Pet Shop Boys Remix. Den hätten sie sehr schön, also ich finde das Instrumental, also die Backings, die sie dazu gemacht haben, ja, ist auch sehr schöner Sound, hätten sie das Instrumental vielleicht veröffentlichen sollen, unter eigenem Namen, dann ja, hätte das mehr Sinn gemacht, aber so, naja. Queen of Ice ist von Clapton, hat man ja vielleicht auch schon mal im Radio gehört, diesen Song. Der ist ja in den Strophen sehr melancholisch und sehr uplifting und sehr rhythmisch im Refrain. Das passt eigentlich sehr gut zu Pet Shop Boys, weil genau so diese Art von Musik machen sie ja selber auch. Mhm. Und das finde ich passt wirklich sehr gut zusammen. Also das ist ein gutes Match, diese beiden Bands. Clapton ihrerseits haben wir auch mal im Pet Shop Boys geremixed. Das war, glaube ich, der war aber nicht so gut gelungen. Love is a Bourgeois Concept, glaube ich. Oh, Construct. Construct heißt das, ja. So, jetzt haben sie sich revanchiert und diese Runde ist durchaus besser geworden. Da gibt es noch den weiteren Song. Ich gehe einfach einmal kurz durch.
Ja, du willst, glaube ich. Wir sind gerade schön dabei.
Man kennt doch Let the Music Play aus den 80ern von einem Band namens Shannon, glaube ich, ne? Let the Music Play. Also ein Kult-Song.
Bekannt.
Den haben die damals, also das ist eine alte Remix, also eigentlich gar keine Remix-Version. Anfang der 90er Jahre kam dieser Film über den Nordirland-Konflikt raus, The Crying Game. Und da haben die einen Großteil des Soundtracks oder der Songs, die von diesem Film inspired sind, ne, das ist ja nicht die Songs, die im Film laufen, sondern ja, also auf diesem Soundtrack waren auf jeden Fall ganz viele Pet Shop Boys Songs oder von Pet Shop Boys produzierten Songs drauf, damals mit ihrem Protégé Cicero, den sie auf ihrem eigenen Label Spaghetti Records veröffentlicht hatten, so einen jungen Wilden, der dann auch ein paar Hits hatte in England. Und mit allen anderen, mit denen sie damals zusammengearbeitet haben. Und dann haben sie so eine Coverversion von Let the Music Play mit einer Reggae-Sängerin gemacht, die Carol Thompson hieß oder heißt. Die hat eine super Stimme, sehr soulig und auch singt auch ganz toll. Ich finde aber halt diesen Remix, der gar kein Remix ist, es ist einfach nur eine Dance-Version, eine Dance-Cover-Version, die eigentlich auf so einem Loop quasi basiert. Ne? Also da passiert musikalisch nicht viel und ist deswegen auch ein bisschen uninteressant. Und man erkennt den Ursprungssong eigentlich auch nur an der Gesangsmelodie. Alles andere ist total verändert. Ja, sind halt ziemlich 90er-artige Songs, Sounds, so House-Piano und sowas. Finde ich etwas repetitiv und nicht so sehr überzeugend. Dann gibt es eine Collaboration mit Softcell. Wir haben ja letztens über den tragischen, also beziehungsweise Tod von Dave Ball geredet, ne? Der eine Hälfte von Softcell, also tragisch in dem Sinne, dass er einfach nicht mehr da ist, ist tragisch. Vor ein paar Jahren haben die noch einen Softcell-Song neu aufgenommen als gemeinsame, ja, kannst du mal Duett sagen oder Quartettnummer mit Purple Zone. Den Song fand ich damals schon ziemlich cheesy und sehr gewollt poppig und der hat so ein bisschen, ja, ich sag mal, so getan, als ob der, weiß ich nicht, also das klingt auf einmal wie Always on My Mind, diese alte Pet Shop Boys Hits, ne, sind auch so diese Bläser noch drauf. Es gibt ein lustiges gemeinsames Video, wo die so im Pub sitzen, aber ich finde den Song halt einfach ein bisschen billig und davon ist halt einfach dieser Remix drauf oder diese Maxi-Version, die auch nicht besonders originell ist. So, was ist denn das HDYL? How do you love? Genau, das finde ich toll, auch im Original von Hidden Cameras. Kann man schwer beschreiben, ist eigentlich auch schon ein elektronischer Song im Original. Den haben die wirklich gut aufgebaut im Remix, ne? Sehr hypnotisch, ohne Akkordwechsel, ja, immer so gleichbleibend, steigert sich dann so ein bisschen und dann kommt endlich so ein typischer hymnischer Pet Shop Boys mit Piano und Synthpads Teil. Das passt auch wirklich gut zusammen, ne? Diese Kooperation. So, was ist das nächste hier? Ach so, I'm in Love with a German Filmstar. Das ist auch interessant. Das ist ein Song, der wurde 2018 zum ersten Mal auf einer Maxi-Single veröffentlicht. Ich habe sie hier.
Aha.
So, da sehen wir nämlich die Künstlerin und Filmemacherin Sam Taylor Wood, wie sie damals hieß. Sie heißt mittlerweile Sam Taylor Johnson. Als, ja, ich glaube, sie soll mal Lene Dietrich darstellen.
Ja, so sieht's aus.
Ne, in so einem Anzug mit
Zylinder, Frack,
Zylinder und
weißer
Zigarre,
Fliege.
nee, Zigarette, ja. In Schwarz-Weiß. Ne? Das ist aber eine Coverversion von den Passions. So eine Girl-Band, die so in der Post-Punk-Bewegung in den 80er Jahren ziemlich erfolgreich waren. Vor allem mit diesem Song. I'm in Love with a German Filmstar. Also, das ist ein Pet Shop Boys produzierter Song. Die haben quasi diese, was hier als Maxi-Version, als Symphonic-Mix tituliert ist, ist eigentlich die, ja, das Original, das sie damals mit Sam Taylor Wood aufgenommen haben. Und daraus gab es dann nochmal ein Radio-Edit. Ne? Aber das, was hier drauf ist, ist eigentlich im Prinzip auch kein Remix, sondern das ist die lange Version, die sie damals aufgenommen haben. Dazu gibt es auch noch andere Remixer, aber die müssen wir hier nicht weiter besprechen. Wer Sam Taylor Wood nicht kennt, Sam Taylor Johnson, ist ja vor allem dadurch bekannt, vielen, dass sie diesen mir nicht bekannten Film, die Verfilmung des Buches 80 Shades, 50 Shades of Grey, quasi dafür verantwortlich zeichnet.
Ja,
Ja,
der habe ich auch nie
genau.
gesehen, tatsächlich.
Nein, nein, denn niemand hat den gesehen. Warum? Ich frage, warum? Keiner, kein Mensch hat den gesehen. Ja, und die hat schon mal eine Pet Shop Boys Kooperation gehabt. Die hat sich auch mal Kiki Kokova genannt. Und damit hat sie noch ein anderes Cover aufgenommen, nämlich Love to Love You Baby. Ach, alles unnützes Wissen. So, jetzt gibt es noch eine andere Kooperation mit Wolfgang Tillmans oder Wolfgang Tillmans. Der hat so eine sehr minimalistische, ja, also so, es klingt so ein bisschen nach, weiß nicht, so Dark Wave oder sowas, ne? Da hört man fast nur so ein Synthesizer-Arpeggio im Hintergrund, das der Song heißt Insanely Alive. Den habe ich heute auch zum ersten Mal gehört, finde den richtig gut. Der klingt so, weiß ich, das klingt so ein bisschen wie Camouflage in den 80ern oder so, ne? Von der Stimmelage auch her, ne? Also so typisch dieses Elektro-Dark Wave-Zeugs. Aber ein super Hook, ein super schöner Refrain. Und da habe ich gedacht, ja, was machen die jetzt daraus? Weil es ist wenig im Original so an Spuren, ne, oder an wirklich nur so ein bisschen Synthesizer-Geplänkel im Hintergrund. Das haben die auch wirklich gut gemacht. Und schön ist da auch dann für Pet Shop Boys-Fans, Neil Tennant hat da wirklich noch ein paar A's und U's dazugesungen in dem Remix, sodass es noch ein bisschen mehr nach Pet Shop Boys klingt. Ne? Und da sind sogar, irgendwann kommen sogar diese typischen 80er-Jahre Bongo-Samples.
Schön.
Wer ist Wolfgang Tillmans? Pet Shop Boys Fans erinnern sich daran, dass er fast für das Ende ihrer Karriere verantwortlich war, indem er, nachdem sie ganz viele experimentelle und super innovative Videos gedreht haben oder veröffentlicht haben, so in dieser Very-Ära zum Beispiel, dann ja irgendwann mit diesem Album Release nicht nur weniger elektronisch klingen wollten, mehr Gitarren auch in ihre Songs etabliert haben und ein Video gemacht haben, also mit Wolfgang Tillmans, der eigentlich nur Mäuse in der Londoner U-Bahn gefilmt hat. Also.
Oh man,
Genau, schöner Song. Und wer Mäuse mag, kann sich das Video gerne ansehen. Aber das wurde, glaube ich, auf den damals noch sehr wichtigen Videoplattformen MTV und Viva Plus hat es, glaube ich, gezeigt, ne? Da habe ich gelesen. Aber auf den Hauptsendern wurde es halt nicht so toll eingesetzt. Ne? Ja. Innocent Money von Primal Scream. Auch interessante Zusammenarbeit. Ne? Wo man denkt, ja, was brauchen die denn an so einen Dance-Remix? Ne? All diese Indie-Bands. Ne? Boah, ist nicht besonders überwältigend, dieser Remix. Ist aber auch, immerhin hat es Neil Tennant-Vocals auch dabei. Und das nicht zu so knapp. Also fast mehr als die Original-Vocals in diesem Remix. Dann kommt Dreamland, eine eigene, wirklich diesmal eine eigene, erste eigene Pet Shop Boys-Veröffentlichung. Das war die Single, die Lead-Single zu dem Album Hotspot. Typischer Pet Shop Boys-Sound, Abgehnummer, featuring Olli Alexander. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das hier drauf ist, weil es auch eine Kooperation war. Olli Alexander von Years and Years.
Und It's a Sin.
Ja, der auch dann, genau, jetzt ist hin. Also so schließt sich dann der Kreis, ne?
Genau. Die Serie, die so aussieht, als würde sie nach einer Pet Shop Boys Single benannt sein, aber dem ist nicht ganz so.
Mhm. Obwohl er das dann auch gesungen hat, ne?
Ja, richtig.
Ja. Ja, und dann die letzten Songs habe ich ja nicht mehr aufgeschrieben, habe ich gerade noch mal kurz im Auto gehört. Das geht genauso wahnwitzig weiter. Paul Weller, der Godfather des Britpop, lässt sich auch vom Pet Shop Boys remixen. Und das ist ein epischer Remix, der fast 12 Minuten lang ist. Vielleicht, sagen wir mal, 4 Minuten zu lang. Aber das haben die schon toll gemacht. Da passiert so viel in diesem Remix und auch viele Neil Tennant Vocals. Ist auch interessant, wenn man sich diese beiden Stimmen mal vergleicht. Paul Weller ist 67 und Neil Tennant ist 71. Neil Tennant klingt irgendwie wie 17 und Paul Weller klingt wie, ja, weiß ich nicht, 87, so, ne? Also, was so mit so Stimmen passieren kann, ne? Und dann, auch ganz witzig, der Ausklang des Albums, da remixen sie eine Coverversion ihres eigenen Songs Western Girls. Davon gibt es ja nicht zu knapp Coverversionen.
Genau.
Und diese jüngste Coverversion ist von einer ja, Electro-Punk-Hip-Hop-Crew, die Sleaford Mods, genau, die ja in einem ziemlich ja, derben britischen Slang diesen Song rappen. Also es gibt, da ist ja eh ein Rap, aber das Original ist sehr originalgetreu, was die Instrumentierung angeht. Es ist fast 1:1 das Playback des Originals nachgespielt. Nur, dass der Refrain nicht gesungen wird, sondern auch gerappt. Ja, und der Remix klingt dann, den sie jetzt, also die Pet Shop Boys gemacht haben, benutzt ganz andere Akkorde, klingt ganz anders. Also interessant, was sie mit ihrem eigenen Song sozusagen dann machen, wenn sie es für jemand anderen remixen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein interessantes Album. Disco 5 werde ich mir bestimmt noch einige Mal anhören, den einen oder anderen Remix. Weil es eine Compilation ist, also rein technisch, gibt es das jetzt auch nicht unter Pet Shop Boys bei Spotify, sondern irgendjemand hat eine Playlist angelegt, ne, wo all diese separat erhältlichen Songs drin sind. Also die ist schon zu finden als Disco 5 Playlist.
Oh ja, guter Tipp. Und natürlich auch bei uns in den Shownotes.
Mhm.
Schön.
Und ich kann jetzt schon ankündigen, dass wir demnächst nochmal eine ganz besonders interessante und für uns eine experimentelle Episode über einen Aspekt der Pet Shop Boys machen, anlässlich einer Konzertankündigung, die leider nur in London stattfinden wird, aber trotzdem haben wir uns was überlegt.
Ja, aber das hat noch ein wenig Zeit.
Hat noch ein wenig Zeit.
Kann man gut vorbereiten. So, wo kommen wir jetzt hin? Wir machen noch ein bisschen Follow-ups.
Okay.
Ja, aber nur ganz, ganz kurz, weil wir müssen noch zum Thema kommen.
Während ich gequasselt habe, hast du die Follow-ups geschrieben wahrscheinlich.
Das stimmt nicht ganz, aber...
Ach, da steht schon was drin.
Oh, steht was drin.
Warte, leise. Hm, das klingt aber gut. Hm, das klingt aber gut. Oh, das klingt doch viel besser.
Ja, ich mache ein bisschen ASMR-Sound. Oder wie sagt man auch, Autonomous Sensory... Meridian's Response. Worum geht's? Töne, die irgendwie ein Kribbeln im Gehirn auslösen sollen oder so, habe ich jetzt gelesen. Ich habe das bestimmt mal gehört, aber tatsächlich nach der letzten Pottermaus erstmal recherchieren müssen und irgendwie unter irgendwie Geräusche auslösen, Reiz googeln müssen, bis ich dann endlich rausgefunden habe, welche Abkürzung du beim letzten Mal gesucht hast. ASMR, zu Deutsch auch autonome sensorische Meridianreaktion.
Ja, also das ist auch viel erhellender noch als die Abkürzung, jetzt weiß man mehr, ne?
Genau, da gibt es ganz viele Profis, die machen das auf YouTube, haben so YouTube-Kanäle und haben so natürlich zwei Mikrofone, damit sie für links und rechts Töne erzeugen können und so. Und das Video gehört auch noch dazu, dass sie da sich irgendwie Mühe geben, dass es dann auch entsprechend dann auch für die Augen was zu sehen ist, um dabei zu entspannen oder so, wie auch immer. Mhm. Ich habe einen Link hier für die Shownotes von vrtonung.de. Da sind ganz viele von diesen YouTube-Videos in so einem längeren Artikel einfach mal zusammengefasst und so ein bisschen bewertet.
Ist denn das etwas, was auch in, also in Verbindung mit Substanzen praktiziert wird?
Ist
also irgendwie kommt mir das auch so vor, als ob ja so intensiviert durch bewusstseinserweiternde Drogen. Also warum sollte man sich sonst irgendwelche Geräusche so nah am Ohr anhören?
Ja.
Also oder sind diese Geräusche selber das
also wichtig, wichtig dabei sind, sind Kopfhörer, ne? Das ist erstmal so, wie wir auch Podcasts hier produzieren, ohne Kopfhörer ist es nicht ganz so reizvoll. Den Effekt selbst habe ich dabei jetzt nicht gespürt. Ich hatte aber auch nicht so viel Zeit und das Video länger anzuschauen, wie da mit Schaum oder halt mit irgendwelchen Dingen, mit Besen und so. Ach, ich weiß es nicht. Also, womit habe ich das gerade erzeugt? Ihr habt es ja nicht gesehen. Ich habe hier noch ein Haribo-Roulette-Papierchen auf dem Tisch liegen gehabt.
Also ach, das sind diese kleinen Bonbons übereinander gestapelt sind?
Genau, klar.
Ja, muss natürlich aufpassen, dass man es nicht mit so quietschigen Fingern macht, ne? Weil sich da so ein paar Geräusche dann auch nicht mehr so angenehm sind.
Das so stimmt.
Zum Beispiel jetzt Luftballon mit den Fingern drüber,
allein schon oder Gedanke Kreide daran. Auf einer Tafel.
Tafel, Fingernägel auf der Tafel. Oh, Kreide,
genau. Genau. Und es gibt auch, also die Hype-Phase ganz hoch war, haben auch Celebrities versucht, das zu machen. Paris Hilton oder sonst, ne? Und die waren dann.
Paris Hilton gibt es hier auch noch
hin. Waren dann als Schlechtbeispiel aufgeführt in diesem Blogartikel. Mhm. Aber das habe ich mir nicht auch nicht angeschaut, weil ich dachte, das muss reichen für die Recherche hier.
Okay, ja, aber vielen Dank, dass du das recherchiert hast, ne? In unserem Faktencheck.
Ja.
Genau. Ich weiß nicht, ob es dafür auch noch ein Jingle geben wird oder gegeben haben werden wird.
Pottermaus-Hörer wissen mehr.
Wissen mehr.
Mehr als die Host selbst. So, kommen wir zum Thema.
Ja, okay. Also, was war das nochmal? Wir reden über Podcasts. Ne?
Du wolltest mir erzählen, welche Podcasts du hörst eigentlich.
Ja, okay. Fange ich mal an. Also, was ist überhaupt ein Podcast?
Nein, so, keine Sorge. Wären wir mal philosophisch. Wir wären nicht technisch, sondern ganz kurz, was soll das eigentlich sein?
Ja, also warum macht man denn sowas? Man kann doch eigentlich auch Radio hören oder so, ne? Oder man kann sich ein Audiobook runterladen oder man kann, ja, was kann man denn noch? Bevor es Podcasts gab, es gab doch irgendwie, das ist sehr fließend so, ne? Leute haben irgendwas ins Internet gestellt, hochgeladen, sozusagen einen Blog, den man auch lesen konnte, aber auch hören konnte dann auf einmal.
Genau.
Oder
Blogartikel hatten ja auch schon diese Eigenart gehabt, dass sie eine gewisse Regelmäßigkeit hatten, wie sie erschienen sind. Ne? Es gab Leute, die wöchentlich geschrieben haben oder auch heutzutage so wöchentliche Newsletter oder die ja sogar täglich geschrieben haben und täglich einen Podcast gemacht haben. Auch das gab es und gibt es immer noch. Ja. Und wichtig ist aber irgendwie, Podcast an sich ist erstmal nur gesprochenes Audio im Internet. So, um es kurz zu fassen. Ja. Ne? Und dann hat sich das irgendwann etabliert. Dann kam jemand, der sagte, ja, das nennen wir jetzt Podcast. Irgendwie hat ein iPod rausgebracht, eine große amerikanische Firma. Und genau, die haben das in
ihren... mal vergegenwärtigen, ne? Für solche technischen Geräte, so diese Fluktuation, das gibt es ja schon mittlerweile gar nicht mehr.
Ja. Und die haben das in den großen Musikplayer eingebaut, den es für Windows und für Mac gab, ne? Namens iTunes. Gibt es alles gar nicht mehr. Den iPod gibt es ja auch nicht mehr.
Nun, ich habe iTunes hier noch, kann ich draufklicken, dann geht das an.
Oh Gott.
Ja, das sind doch meine MP3s, die habe ich doch damit gegrabt.
Ja, die von App CDs. Heißt mittlerweile genauso wie auf dem iPhone Music, auf einem aktuellen macOS. Gott, oh Gott. Genau, aber kommen wir zurück zu Podcasts. Was ist der Unterschied zu Radio? Radio fließt einfach, ne? Man schaltet eine Frequenz ein und da ist ein Programm und das läuft. Und das wird live manchmal produziert, kann auch vom Band kommen, aber das fließt dann einfach weg. Und wenn du nicht im richtigen Moment eingeschaltet hast, dann hast du was verpasst. Ne?
Ja, dann ein Live-Medium sozusagen.
Ne? Genau, ein Live-Medium. Und das wird dann einmal versendet und dann war es das. Klar, man kann dann Wiederholung machen, aber letztendlich einmal ist dafür gedacht, einmal so runtergesendet zu werden.
Mhm. Ja, das ist linear, ne? Das sind also diese Sachen, wo jetzt quasi unsere Generation, die letzte, glaube ich, ist ja so aufrecht erhält, die damit quasi aufgewachsen ist und nicht mit diesen ganzen Alternativen sozusagen schon nebenbei, also gleichberechtigt, also sozusagen die Wahl hat, ja, gucke ich jetzt eigentlich Streaming oder höre ich Podcasts oder schaue ich Fernsehen, höre ich Radio. Also beides existiert sozusagen parallel, nebenher, ne? Das lineare Fernsehen oder die individuell zusammengestellte Podcast-Medienunterhaltungswelt.
Genau. Und Ja, und dann gibt es auch, also es ist sehr individuell, wie du schon gerade sagst, dass jeder besucht sich das für sich selbst raus und es gibt kein gemeinsames Happening mehr. Ne? Man hört gemeinsam am Samstag um 13 Uhr die Schlagerrallye oder so.
Ne, ja, obwohl, das habe ich, glaube ich, jetzt auch nicht gut im großartigen Happening damals gemacht, sondern auch alleine in meinem Zimmerchen gehört.
Ja, gut, aber jeder, der das dann getan hat, hat das in dem Moment auch getan zum gleichen Zeitpunkt.
Das meine ich. Hast du denn vorhin auch die, als wir uns dann samstags vielleicht getroffen haben, hast du denn heute auch die Schlagerrallye gehört und hast du auch für Depeche Mode angerufen?
Ganz genau.
Das Geld Televoting deiner Eltern.
Ne? Gott, oh Gott. Ja. 0179. Nee, 0137. So ging, glaube ich, die TED-Nummer, oder? 0137?
Also, ja, das könnte jetzt alles Mögliche sein. Oder war das doch die Ruf mich an und schlag mich tot-Nummer?
0190-333-333. Ich habe keine Ahnung. Wir gleiten ab. Also, kein Radio mehr. Also Radio kann man machen. Haben wir auch mit Bürgerfunk alles schön vorproduziert, zum Sender gebracht und dann wird das abgespielt. Aber wie gesagt, dann nur einmal, zack, raus ist. Und ja, ganz feste Formate, ne? Also beim Radio, bei einer Radiosendung musste man eine Stunde oder so voll machen.
Ja, ja.
So, der Podcast ist frei. Ob der jetzt 5 Minuten ist oder halt 74 Minuten, das ist beides möglich.
Ja, Fluch und Segen, ne? Zugleich. Ja. Ja. Niemals hätte ich im Bürgerfunk gefühlt 20 Minuten über die neueste Bachelor-Festplatte ohne Werbeunterbrechung, ohne Musikunterbrechung geredet. Aber ihr könnt das ja auch überspringen, denn er hat Kapitelmarken gesetzt.
Yay!
Das gesetzt haben.
Das haben auch alle gemacht. das hat auch keiner gehört.
Natürlich.
Ach ja. Ja. Und Podcasts. Und Podcast gibt es jetzt ungefähr seit 20 Jahren, ne? Also irgendwie, seitdem das Internet aufgekommen ist und es ein paar Techniken gab.
Ja, das gibt es ja schon ein bisschen länger, das Internet, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht haben vor und lass ich mich nicht lügen, es sind ja fast schon 20 Jahre gewesen, dass wir das jetzt mal
Wir waren bei der ersten Welle dabei, ne? Man spricht dann auch gern von Podcast-Wellen und ich glaube, so in den Nullerjahren, Mitte der Nullerjahren, da gab es so die erste große Podcast-Welle. Und,
auf der wir dann auch reiten wollten.
Richtig, auf denen sind wir geritten und aktuell reiten ganz viele die 4. oder 5. Podcast-Welle. Tatsächlich.
Ja.
Ne?
Und deswegen habe ich auch das Thema vorgeschlagen, weil ich habe so, es nimmt ja mittlerweile Überhand. Es gibt ja kein, also jetzt auch wenn man sich jetzt hier irgendwelche Promis, Menschen, die im Fernsehen arbeiten, im Rundfunk im weitesten Sinne, die nicht auch noch einen Podcast haben. Also es gehört mittlerweile zum guten Ton, dass man irgendwie auch einen Podcast hat. Und dann wird das crossmedial beworben. Wenn man dieses lineare Fernsehen sieht, in den Werbepausen, wird für Podcasts auf den dann auch den Sender zugehörigen Streaming-Plattformen wiederum dann geworben. Es ist so ein verwobenes Durcheinander, wer da überall mitmischt und dann auch noch die Podcasts sozusagen Cross-Promotion machen, dass die Hosts in irgendwelche Sendungen kommen, in irgendwelche Quiz-Shows, Spielshows und dort sagen, ah, guck mal, aber ich habe auch hier noch meinen neuen Podcast und schalte da mal ein und der mit dem und der, also ja, ihr kennt das ja alles, wer alles miteinander da und Nina Schuber und Tommy Schmidt und wie sie alle heißen, ne? Olli Schulz,
ja, ganz berühmtes Beispiel. Der hat diesen Böhmermann, ne, den er seit Jahren an der Backe hat. Die haben ja vor auch mehr als 10 Jahren angefangen, eine Radiosendung bei Radio 1 zu machen, vom Berlin. RBB in Berlin. Mhm. Ne, und irgendwann sind die da nicht mehr grün geworden und haben ein Angebot von Spotify angenommen, dort einen Exclusive-Podcast zu machen. Auch sowas gibt es ja. Ne? Plattformen wie Podigy oder Spotify, die Podcast-Hosts exklusiv an sich binden, ne? Den Podcast produzieren und dann gibt es den nur dort. Oder primär nur dort und später auch woanders. Ne? Ich glaube, selbst bei einer ARD-Produktion habe ich das mal gehört. Ne? Bei uns hört es schon am Montag auf allen anderen Plattformen am Mittwoch oder so.
Ja, okay. Wir lassen das nicht von Spotify versklaven. Nein. Egal, wie viel Geld sie uns schon geboten haben. Nein. Wir bleiben independent.
Nee, jedes Mal, wenn der Daniel von Spotify anruft, dann leg ich auch direkt auf. Ich denke, nee, das hat keinen Zweck.
Da ist schon die Nummer im Display.
Da braucht man nicht diskutieren. Ne? Das ist fest, das ist hier frei, das ist independent at its best. Ein Einzelpodcast, wir machen ja auch keinen Kosmos auf, nicht noch irgendwie Spezialisierungen von irgendwelchen Sendungen. Nee, wir machen Support, Thomas. Und das ist ja wunderbar.
Und dann müsste man nämlich auch noch irgendwann auch noch Werbung machen. Und ja, das finde ich nämlich bei Podcasts, ja, jetzt gehen wir vielleicht mal ein Beispiel. Ja, ja. Also was ich natürlich ab und zu mal gerne höre, ist hier Mickey Beisenherz, Apokalypse und Filterkaffee. Ne? Also wie 100 Millionen andere, deswegen natürlich auch wahrscheinlich der Mainstream schlechthin, aber ja, gut gemacht, ne? Journalistisch, aber auch sehr unterhaltsam. Also ich meine, der Mann, den habe ich letztens auch live gesehen, also kann man nichts gegen sagen. Ich finde, der macht seine Sache wirklich gut, hat sehr interessante Gäste da und bei Studio Bummens, da sind ja auch viele illustre Medienmenschen versammelt, die da ihre Podcasts machen, ne? Und das kann ich eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Die, wie heißt es hier, das ist der Nachrichten Nachrichtenmüsli oder irgendwie sowas.
Aber bleiben wir mal kurz bei Apofika, wie kurz vom Apokalypse und Filterkaffee. Mhm. Habe ich tatsächlich auch während der Pandemiejahre fast täglich gehört und hat sich bei mir jetzt komplett gewandelt.
So lange höre ich es noch nicht, deswegen ist es, also ich meine, ich höre es auch nicht täglich, ne, aber es hat
genau,
ich
also auch beim, der gute Herr Weisenherz hat es auch öfter gut gemacht, ne? Tatsächlich. Und mittlerweile ist er maximal, glaube ich, ein- oder zweimal die Woche zu hören. Und hat diesen Herrn Feldenkirchen irgendwie mit ins Boot geholt.
Feldenkirchen, auf jeden Fall Jasmin Mbarek.
Ja. Genau, Jasmin Mbarek. Zwischendurch war auch die Jagoda Marnic dabei gewesen, freitags. Die ist, glaube ich, jetzt raus.
Die ist jetzt, glaube ich, raus. Ich glaube, irgendwie, keine Ahnung.
Hat einen eigenen Podcast bei der ARD, Freiheit Deluxe. Auch so ein Interview-Podcast, wo mein Gast da ist, zum Thema Freiheit, einmal die Woche. Also ich gucke tatsächlich vorher schon in meiner Inbox, wer macht's denn heute? Und wenn ich nur erahne, dass der Herr Feldenkirchen dabei ist, dann ist der Löschen-Button sehr schnell geklickt.
Guck mal, das ist interessant. Also ich höre den ganz gerne.
Nee, ich weiß nicht, was er mir getan hat, aber irgendwie komme ich nicht parat mit dem Kerl. Und deswegen mache ich es nicht mehr. Und Jasmin Mbarek fand ich interessant, aber die hat halt zu oft halt auch mittlerweile, ne, mit den Feldenkirchen das zusammen gemacht. deswegen.
Was ist abgefärbt?
Ja, weiß ich gar nicht. Aber sie hat, glaube ich, heute eine Folge gemacht mit jemand anders zusammen. Da höre ich vielleicht nochmal rein. Aber grundsätzlich ist es ja auch sehr tagesaktuell, was da besprochen wird. Und die versuchen ja jedes Thema in so einem Jingle vorher zu machen, ne?
Ja, da gibt es immer so eine schöne, freundliche Stimme.
Die, ja, genau, die Stimme ist toll, also die das produziert für Studio Bummens, unbenommen. Auch, dass am Ende immer die Credits vorgelesen werden, genau. Höre ich auch schon nicht mehr zu. die finde ich auch mittlerweile so ein bisschen überreizt, diese Jingle. Ne?
Ja, deswegen setzen wir unsere Jingle auch ja sehr sparsam und auch nicht so inflationär ein.
Exakt.
Nicht so inflationär, wie wir das Wort inflationär einsetzen.
Genau, viele Podcaster nutzen eigentlich überhaupt keine Jingle, außer vielleicht ein Intro-Jingle. Ne?
Ja. Selbst ist ja auch keine Radiosendung. Ne?
Also ist hier doch keine Radiosendung, genau. Und was ich auch lange Zeit von Mickey Beisenherz gehört habe, ist sein Sonntagspodcast mit seinem guten Freund Oliver Polak.
Mhm. Geht's um Sport, oder?
Der heißt Friendly Fires.
Ja.
Da geht es um allen möglichen Zeug, sehr privates Zeug auch. Also so schon fast eine Pottermaus-Sendung, wo Polak von seinem Hund erzählt oder von seiner Tante in New York, bei der er zwischendurch ist, wo er auch von seinem Vater erzählt, mit dem man ein schlechtes Verhältnis hatte. Und auch Beisenherz irgendwelche Castrop-Rauxel-Geschichten auspackt. Habe ich eine Zeit lang gehört, aber die haben es geschafft, sich in dem Podcast immer wieder zu streiten oder sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, was meinen Seelenfrieden irgendwie gestört hat, wo ich irgendwas.
Da möchte man gar nicht so Zeuge sein, ne?
Ja, da will ich nicht dabei sein. Ja, macht euren Scheiß selbst. Ich meine, da spielen ja Olli Schulz und Böhmermann auch manchmal alles gut, aber die haben es nicht so übertrieben und nicht über Folgen hinweg immer und immer wieder. Deswegen höre ich auch Friendly Fires von Beisenherz nicht mehr.
Ah, ich wollte ja gerade, wenn es okay ist, ich möchte mich jetzt ja nicht mit dir anlegen, aber ich würde gerne nochmal auf das Thema Werbung eingehen. Das habe ich ja vorhin angeschnitten.
Werbung, ja, haben die ja auch, ne?
Deswegen kam ich überhaupt auf Apofika.
Genau, ja, Apofika und seine Werbung, richtig.
Das finde ich manchmal ein bisschen befremdlich, aber es machen ja mehrere Podcasts, so wie auch der andere Podcast, den ich auch gerne höre, nämlich Babylon Berlin. Nein, nicht Babylon Berlin, das ist diese Fernsehserie.
Baywatch Berlin.
Baywatch Berlin natürlich, ne?
Mit dem
Umlauf und seinen zwei Kumpanen.
Klaas. Heute Umlauf, ja.
Ja. Und genau, da, wenn man jetzt im Radio Werbung hört, dann hört man natürlich Werbetrainer und die vorproduzierten und dort abgespielten Werbejingles, Werbespots. Ne? So, und bei den Podcasts, da spricht der Podcast-Host die Werbung noch selber.
Sehr oft, ja.
Sehr oft selber. Ja. So. Und ist dann sozusagen ein Testimonial, ne, für dieses Produkt, was er bewirbt. Was für mich manchmal, ja, die Authentizität des Podcasts ein bisschen untergräbt, so, weil ich denke, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich möchte diesen Menschen über die authentischen Inhalte seiner Sendung reden hören und nicht sozusagen, ja, was er natürlich macht, um das Ganze zu finanzieren oder sich da noch eine schöne Nase dazu verdienen. Nase, sagt man, eine Nase verdienen? Ich weiß es nicht. Also
eine goldene Nase.
Ja, goldene Nase, ja. Mhm. Also, bei den Reichweiten wird das wahrscheinlich auch ganz ordentlich Werbung was auf den Tisch legen, die Werbepartner. Aber so, wenn da jetzt geredet wird, als persönliche Empfehlung in dieser Werbung, wo man vielleicht davon ausgehen kann, vielleicht ist er auch in der Lage, sich die Werbepartner auszusuchen, die auch wirklich hinter denen er steht. Das könnte zum Teil ja auch sein, aber immerhin, es ist ja auch Werbung. Und das ist die... Das hat die Werbung an sich ja schon mal so, das ist ja die Definition, da wird einem das Blaue vom Himmel versprochen und das macht dann, und es soll verkauft werden und es soll an den Mann gebracht werden. Meistens dann auch mit irgendwelchen Rabattcodes, ne, die man dann einlösen kann, wenn man sich diese, was ist das, manchmal so ein Sirup oder sowas, wo man irgendwie etwas in Wasser kippen kann und dann schmeckt das ganz toll.
Ja, oder so Proteinpulverzeug oder so LG Green oder wie heißt das Zeug?
Ja, ich will doch jetzt hier gar nicht nennen.
Nee, ich weiß es nicht.
Ja, genau. Na, oder halt irgendwelche Sprach-Apps, ne, bei Baywatch Berlin. Da wird gerne eine von diesen beiden Sprach-Apps beworben, mit der man so toll, wo Klaas Häufer-Umlauf so toll Spanisch mitgelernt hat, angeblich, ne? So. All diese ganzen Sachen gibt es da mit irgendwelchen Rabattcodes. Habe ich doch letztens auch gemacht, das für Duolingo und das andere. Genau, nur für die Sendung, damit ich da mal reingucken konnte, habe ich den freien Testraum dann hier, Zeitraum probiert. So, das finde ich immer ein bisschen befremdlich, wenn dann diese Werbung kommt und dann die Leute, die gerade noch eben authentisch geredet haben, auf einmal mit den gleichen Stimmen Werbung reden. Kann man wegskippen, aber nun ja.
Ja, das ist ein schwieriges Ding. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man irgendwie das ganze Podcast produzieren irgendwie monetarisiert. Hm. Das eine ist die Werbung tatsächlich und da bietet der Podcast-Hoster, auf dem wir ja auch sind, Podigy, ja selbst so einen Server an, der das für dich managt, ne, der das für dich selbst hat, das sogar reinschneidet oder so und dir die richtigen Anbieter aussucht und so ein Quatsch. Wir sind nicht in der Reichweite, dass es irgendwie für uns interessant werde. Für genau, uns ist es ein Hobby, für das zahle ich immer noch gut. Alles prima. Aber ich kann das gut verstehen, dass wenn man da mehr Zeit investiert und das sogar zu seinem Hauptberuf machen möchte, und das ist das machen einige, ja, dann muss irgendwo das Geld reinkommen. Und die zweite Möglichkeit, die aber tatsächlich vielleicht nicht so schnell funktioniert, aber vielleicht nachhaltiger, ist das Thema der Spenden. Ne? Dann gibt es diese Plattform Steady oder so, wo man dann auch die Möglichkeit hat, einen werbefreien Feed zum Beispiel anzubieten. Ja, oder zusätzliche Sendungen, wenn man als im Club ist. Ne? Wie, da kann ich auch ein schönes Beispiel nennen von dem, auch wir sind immer noch im Indie-Podcast-Bereich bei Haus 1 von Katrin Rönecke. Die macht jeden Freitag mit ihrem Mann Holger Klein, den kenne ich auch schon länger als Podcaster, einen Podcast namens Die Wochendämmerung. Mhm. Ja? Und dort wird auch immer zu Spenden aufgerufen. Ja. Und die haben dann eine Staffelung bei Steady, wer, weiß ich, keine Ahnung, 5 Euro pro Monat spendet, ist dann Supporter und ne, gibt es eine zweite Stufe und von denen werden immer die Namen vorgelesen am Ende der Sendung. Ja. Ne, so als keine Ahnung, Community-Ding oder so. Höre ich mittlerweile nicht mehr, weil es halt immer das Gleiche ist. Manche sind da sehr kreativ und machen da auch lustige Spielchen mit den Namen, indem sie irgendwas anderes reinschreiben, ne? Mhm. Wie Müsli, Müsli, Yam, Yam, Yam oder so, was dann jedes Mal vorgelesen wird. genau. Oder auch manche, die halt so einen einleitenden Text machen, der quasi mit Doppelpunkt endet und dann kommt der nächste. der vorgelesen wird. Also die Leute sind da auch sehr kreativ in der Community. Und da gibt es tatsächlich also Menschen in Deutschland, die bereit sind, für Podcasts zu zahlen. Und jetzt eine Offenlegung. Auch ich gehöre dazu. Ich bezahle für Podcasts. Ja?
Und du bist ein Supporter.
Ich bin ein Supporter und ich glaube, ich zahle für die Wochendämmerung tatsächlich über Steady. Ich zahle einmal pro Quartal für all das, was Holger Klein so macht, ein Obolus. Auch Tim Pritlov kriegt glaube ich, ein paar Euro pro Monat, pro Quartal von mir. Und ja, ich habe ein viertes, was ich supporte. Ach ja, genau. Unseren guten Freund und mal hier zu Gast seienden hier.
Dingskirchen.
Genau, Lanus, genau.
Ja.
Johannes Wolf. Johannes Wolf, genau. Den, da bin ich auch letztens zum Supporter geworden und zahle da, glaube ich, Hölle, also recht viel Geld, aber ich denke, das, was er da gerade tut.
Hölle hast du gerade. Hölle viel.
Nein, er sagte, du bist ja wahnsinnig, warum machst du das? Und hat dann mich gleich zu sich hochgerufen, er arbeitet zufällig eine Etage über mir im Büro und hat mir dieses Goodie gegeben, eine Tasse, eine Werbetasse.
Ja, quasi. Ein Wollknäuel drauf.
Ein Wollknäuel, was bei Lanus eine entsprechend ikonische Rolle spielt. Genau. Und Lanus ist jetzt quasi sein Indie-Podcast-Label, in dem er seine Podcasts mit seinen Leuten halt zusammenfasst, ne? Und sein Spaß und Laber-Podcast, so wie wir da beide das machen, ist ja der Luft nach oben, wo aber das Konzept ist, dass immer ein Spielchen vorbereitet wird für den anderen und dann wird das halt halbstündig oder 40-minütig.
Warum nicht? Da ist ja kein Limit beim Podcast.
Halt durchgespielt. Und aktuell, das aufwendigste Projekt, was er hat, ist eher so ein Hörspiel-Podcast oder so auch so Mitmach-Podcast. Lanus Troubleshooters, basierend auf so einem, ich glaube, so ein Rollenspielsystem, wo halt eine Geschichte erlebt wird. Wo ist gerade die zweite Folge rausgekommen und als Supporter kriege ich da auch in dem Supporter-Feed quasi so Hintergrund-Podcast nochmal, ne, wie das produziert wurde. Ja,
ist es
auch
so interaktiv, das heißt, man kann sich entscheiden, wie es dann weitergehen soll. Oder so.
Genau, da spielt einer mit. Alle wissen, eigentlich wissen alle Bescheid, wie das Spiel läuft, nur halt derjenige, der mitmacht, nicht. Ne? Und der muss dann Entscheidungen treffen. Ne? Und angeleitet durch den Spielleiter Johannes Wolf müssen dann halt gesagt werden, wie will man es dann machen. Ne? Und dann kann man auch in dem Spiel auch scheitern. Ne? Genau. Und,
ja, das ist doch auch schön, ne? So, ja, als mit den Fans sozusagen, ne? Oder mit einer kleinen Community dann über diesen Podcast so in Interaktion zu treten und dadurch das Ganze auch mitzubestimmen. Ne?
Genau. Und für die aktuelle Staffel haben sie es auch geschafft, so berühmte Sprecher einige Sachen einspielen zu lassen. Also in der aktuellen Folge, die ich gehört habe, hat Nils Bokelberg ein paar Sätze als Ganove gesprochen. Aber ich glaube, die habe ich noch gar nicht ganz durchgehört. Vielleicht taucht er nochmal auf.
Nils Bokelberg, den wir alle natürlich von Viva kennen.
Den kennen wir von Viva, aber auch aus dem Podcast-Universum seiner Frau, die ja die Maria Lorenz ist oder Maria Lorenz Bokelberg. Die haben im Mai 2020 geheiratet. Am Anfang der Pandemie haben wir alles bei Twitter miterleben können, wie dann ganz einsam vor dem Kölner Dom während des Lockdowns Fotos gemacht wurden. Und sie hat auch ein eigenes Podcast-Label, das zum Beispiel sehr viele Podcasts für ein Medienhaus namens Die Zeit produziert.
Oh ja, dann sind wir bei diesen Zeit-Podcasts, ne? Auch ein, ja, da kann man eigentlich nicht dran vorbei, vor allem. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu diesem Genre, ja, das ist natürlich so eine etwas kontroverse Sache, nämlich die True Crime Podcasts.
Zum Beispiel.
Auch, also hörst du True Crime Podcasts oder hast du mal welche gehört? Oder?
Nein.
Oder Crime, vielleicht auch nicht Fictional Crime oder was auch immer.
Crime. Nichts dergleichen. Blut. Also kein Zeitverbrechen.
Alle tot.
Und auch, gar nichts dergleichen. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Hörst du sowas?
Nicht regelmäßig. Ich habe mal diesen, also ich weiß auch gar nicht mehr genau, wer es produziert hat, ob das auch von der Zeit kam. Da ging es um die Amanda Knox, was jetzt auch wirklich super verfilmt wurde, weil Disney Plus gelaufen ist, basierend auf ihrem Buch. Amanda Knox, die Dame, die mal vor einigen Jahren in Italien verhaftet wurde, beschuldigt wurde, ihre Mitbewohnerin ermordet zu haben und dann viele Jahre höchstwahrscheinlich unschuldig im Gefängnis verbracht hat.
Justizopfer im Mordfall Meredith Kircher.
Meredith Kircher, genau.
Ja.
Und ja, also ich empfehle sehr diese Serie bei Disney Plus, aber auch den Podcast, den es da dazu gibt, war es der Engel mit den Eisaugen oder so?
Versuche ich gerade rauszufinden, welcher das ist.
Und innerhalb dieses Podcasts gab es auch eine Folge, in der diese Produzenten selbstkritisch mit dem Genre Crime-Podcasts umgegangen sind. Ich glaube, es war innerhalb dieser Serie.
Es war vom Spiegel, ne?
Ja. Vom Spiegel, ja, genau.
Genau.
Ja. Und da geht es natürlich auch darum, dass dieses mittlerweile solche Blüten treibt, dass, ja, die, sagen wir mal, ne, Lanxess Arena ist ja im Begriff, ne, und riesige Hallen voll gemacht werden und dort sozusagen live True Crime Podcast, ne, weil das ist natürlich etwas, ja, da kann man ja natürlich nicht wegschauen, wenn irgendwo was passiert, ne, und alle wollen da natürlich hören und es ist ja auch spannend und so, aber ja. Man fühlt sich immer natürlich so ein bisschen, naja, man hört sich hier so Unterhaltung sehr detailliert Geschichten an, das Leid anderer Menschen, die das Leid anderer Menschen widerspiegeln, ne, die manchmal auch nicht, gar nicht so schön ausgehen. Also das wird natürlich auch so ein bisschen dramaturgisiert, ne, und ja, etwas spannend gemacht, ne, und man erfährt natürlich, das ist ja auch mal dann diese Podcast, wo einer der Hosts, es sind meistens zwei Hosts, ne, der eine kennt die Geschichte und der andere fragt immer so ein bisschen nach, ne, aber das hört sich aber schlimm an und, und ist das, aber nein, ich befürchte jetzt schon, ne, sag mir doch jetzt nicht, aber das ist jetzt wirklich, ja, du hast recht, er hat es nicht überlebt, ja, genau, er wurde einfach zu Tode gequält und er erstickt und erwürgt und ertränkt gleichzeitig und so, dann auch noch zerstückelt, so, solche Sachen dann, und nein, und nein, und da gibt es natürlich auch hier, der Weiße Ring habe ich mal ein bisschen zu dem Thema recherchiert, die so das Ganze aus der Sicht der Opfer ja auch beleuchten, die, wenn sie mit so etwas nochmal im Podcast konfrontiert werden, vielleicht auch ungewollt, ne, mal irgendwo reinschalten und irgendein Fall vielleicht auch von irgendwelchen Bekannten oder Verwandten, da ist auch nur, ne, beleuchtet wird, dann irgendwelche Traumata dann auch wieder aufmacht. Weil häufig werden die natürlich auch nicht gefragt, ob man darüber nochmal berichten darf oder sollte und so, ne.
Schwierig,
manchmal
schwierig.
So kuriose Sachen, die da gefunden werden und es muss ja irgendwie sich gegenseitig nochmal übertrumpfen und ja, das ist True Crime.
Ja. Ja, stimmt nicht ganz, dass ich noch nie einen True Crime Podcast gehört habe. Als du jetzt angefangen hast zu erzählen, fiel mir ein, wo das eigentlich alles seinen Ursprung gefunden hat. Und das war eine der weiteren Wellen, die losgetreten wurden in den USA. Und das ist der Serial Podcast.
Über Serial Killers, oder?
Ja, genau. Und genau. Und da gab es halt eine Geschichte, wo jemand halt im Gefängnis saß und die Podcasterin halt sogar mit denjenigen, der im Gefängnis saß, telefoniert hat. Und herausgefunden, ob er es war oder nicht. Er hat die ganze Zeit behauptet, dass er es nicht war. Ne? Und sie hat versucht herauszufinden, ob das stimmt oder nicht. So.
Ja.
Und hat auch, ne, auch mit verschiedenen Teile davon erzählt. Und ich glaube, das ist so der Ur-Podcast. 2014 kam da raus. Gab es da dann noch weitere Staffeln. Ich habe aber nur die allererste Staffel gehört. Ich kann mich an den Fall auch gar nicht mehr erinnern, der da groß beschrieben war. Aber das ist so, ja, danach kam sehr viel. Aber du hast noch einen anderen Aspekt gerade genannt, neben den True Crime, dieses Lanxess Arena, dass es Live-Podcasts gibt. Mhm. Dass tatsächlich Podcaster auf Bühnen gehen, so ähnlich wie du es von Mickey Beisenherz von erzählt hast. Das ist gar keine Seltenheit, ne? Auch andere Podcaster machen sie. Der Chefredakteur vom Zeit Magazin und Zeit Online, da haben wir zusammen auch gemeinsam einen Podcast namens Alles gesagt, der auch von Maria Lorenz Buckelberg produziert wird. Am Anfang sogar, oder bis vor kurzem, bis sie umgezogen ist von Berlin weg, immer bei ihr zu Hause am Esstisch produziert wurde und dort dann Gäste wie wie Habeck und Co. Zu Gast waren, ne, um dann zu produzieren. Oder auch einer war zweimal da, weil es zum kleinen Problem gekommen ist. Denn jeder Gast kann bestimmen, wann der Podcast beendet wird, bei Alles gesagt. Und das führt meist dazu, dass der Podcast so 5 bis 8 Stunden lang ist. Kommt dann zwischen ja auch Catering oder so, die haben vorher recherchiert, was mag der gerne. Es wird auch während der Sendung dann gegessen. Aber am Anfang wird der Gast gefragt, was denn sein Stoppwort ist. Also das Wort, was er während des ganzen Podcasts nicht mehr sagen darf, außer er möchte, dass die Aufnahme beendet wird.
Ah ja, das kennen wir doch eigentlich eher aus Bereichen, die irgendwo in irgendwelchen Kellern stattfinden und mit Leder und Peitsche zu tun haben.
Ich glaube, sie nennen es auch nicht Stoppwort, aber egal, das ist mir gerade so eingefallen. Schön. das Safe Word. Ach ja, und ich glaube, hier der Tagesthemen-Moderator, ganz berühmt, Whittaker, nein, Weizsäcker, nein.
Ulrich Wickert.
Ulrich Wickert, der war zweimal da, genau. Und Wickert hatte sein erstes Stoppwort auf Giovanni gelegt.
Giovanni, Lorenzo.
Di Lorenzo, ja, also den Chef der von noch in Zeit. Und in der 12. Minute ist ihnen dann Giovanni rausgerutscht. Und dann war der Podcast beendet, weil die Regel ist die Regel. Und nach ein paar Monaten kam er dann nochmal zu einer weiteren Sendung.
Ja,
gut. Genau. Aber auch die haben schon Live-Podcasts gemacht und weiß nicht, in Stuttgart auf einer ganz großen Bühne und haben dem Publikum auch erklärt, wenn sie hier mitgeschleppt wurden und wissen nicht, was hier gleich passiert, es ist völlig okay, dass sie zwischendurch Essen holen gehen. Ne? Das kann dauern hier. Weil wir wissen nicht, wie lange das produziert wird. Und die sind live oder auch ein Podcast, den ich auch sehr ans Herz legen kann, von Menschen aus Gelsenkirchen.
Ja.
Reinhard Remfort und Nicolas Wörl, beides Physiker ihres Zeichens, die den wunderschönen Podcast Methodisch Inkorrekt haben.
Das kommt mir bekannt vor.
Habe ich bestimmt schon mal von erzählt, genau.
Ich kann auch sagen, dass ich schon mal irgendwo anders gehört habe, beziehungsweise auch mal gehört habe. Dass, also
genau, deren Konzept ist eigentlich, dass sie jedes Mal, früher waren es jeweils zwei Paper mitbringen, jetzt ist es jeweils ein Paper mitbringen und dem anderen davon erzählen. Ja? Und sie haben aber auch so eine Ecke, wo sie den Schwurbel der Woche vorstellen. Und genau, und die gehen mittlerweile auch auf Touren und genau, und machen kleine Hallen voll. Ich glaube, die waren letzte Woche auch hier in Köln-Mühlheim, aber leider war ich nicht da. Ich habe mich nicht getraut, weil die beiden haben auch ihre Eigenart, dass sie ihre Gäste an der Tür immer empfangen und begrüßen, so mit Handschlag. Und genau. Und die gehen auf Tour. Und viele andere haben es auch schon gemacht. Also wenn jemand eine, keine Ahnung, die 100. oder die 500. Episode von irgendwas gemacht hat, ne? Wie, ich glaube, Logbuch Netzpolitik, das ist ein netzpolitischer Podcast mit jemandem vom CCC, den wir aus den Tagesschau manchmal kennen, ein Sprecher, den Linus Neumann. Ich glaube, so heißt er, Linus Neumann, zusammen mit dem Podcast-Papst Tim Pritlove, der schon vor 25 Jahren Podcasts gemacht hat und der das jetzt immer noch tut, mit seiner Meta-Ebene, wie er sein Label nennt oder sein Studio nennt, keine Ahnung. Und er hat auch die regelmäßige Show mit drei anderen Leuten oder zwei anderen Leuten, die Freak Show, wo gerne über Apple-Produkte gesprochen wird. Ja. Das sind so Leute, die auch gerne auf Bühnen gehen.
Ja, mir ist gerade was eingefallen. Kleinen Nachklapp noch, aber man kann das ja also wirklich ins Unendliche treiben. Ja. Aber mir fiel gerade noch was ein hier, Zeit, ne? Podcast. Einen habe ich gehört. Zeit-Podcast. Und das ist nochmal eine Sache, Leute, wenn ihr aber irgendwie mal so das Thema journalistische Ethik und wie diese den Bach runtergeht, mal live verfolgen wollt, beziehungsweise an einem Podcast, dann könnt ihr den Zeit-Podcast White, White Geständnis eines Neonazis hören. Das ist nämlich dann bewegen sie sich so ein bisschen auf Messerschneide. Es geht eigentlich im Prinzip darum, dass sie auf jemanden treffen, der eigentlich nur deshalb interviewt worden ist, weil er ja sozusagen seine Neonazi-Vergangenheit abgelegt hat und darüber ein bisschen reden möchte. Und während dieses Gesprächs erzählt er irgendwie davon, dass er irgendwann mal auch jemanden umgebracht hat. So, und das damit hat keiner gerechnet und der Journalist, der diesen Podcast macht, das war auch damals im Zeitdossier quasi parallel, diese Story, denkt sich mal, was ist denn da jetzt gerade passiert? Hat mir gerade jetzt jemand gerade erzählt, dass er jemanden umgebracht hat und so, und dann gehen sie dieser Geschichte nach und sie werden quasi diese beiden Journalisten, die das dann über Jahre, glaube ich, auch mehrere Monate, mindestens ein Jahr dann verfolgt haben, immer wieder in die USA gefahren sind und so. Es ist also sehr komplex, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, und die fallen selber so in diese Falle, tappen selber in die Falle, dass sie eine Geschichte haben und aus dieser Geschichte irgendetwas rausholen wollen, etwas finden wollen, sich immer selber weiter in diese Recherche verstricken und ja, ein bisschen auch Teil dieses Geschehens werden und auch ja, juristisch ja, in Grauzonen geraten. Muss man ihn jetzt anzeigen? Also ich meine, er hat sich ja quasi selber in der Öffentlichkeit da, dieses Geständnis gemacht. Und die Frage ist, was erzählt er da eigentlich? Die wollen jetzt auf einmal diesen Mord aufklären, den es vielleicht auch nie gegeben hat und so. Und sie verbringen da mehrere Steine ins Rollen und kommen auf einmal in irgendwelche ganz komischen Gefilde rein mit ehemaligen Nazi-Kumpels von ihm, mit dem sie dann irgendwo durch eine Gegend im Auto fahren. Und während dieser Autofahrt sagen sie, also sie fangen immer davon zu erzählen, dass sie ja früher sich mal einen Spaß daraus gemacht haben, Schwarze anzufahren oder zu überfahren und sowas. Und es wird immer schlimmer. Und diese Journalisten, also man merkt eigentlich diese Sensationsgier, die sie einfach weiter in diese Geschichte treibt. Ne?
Ja, das ist wieder 1988 und in der Schildergasse sind Bankräuber, die Silke Bischof eine Knarre an den Kopf halten.
Ja, ja, genau. Ne? Also da ist natürlich diese Geschichte schon, aber sie sind ja auch an diesem Neonazi dran und ja, werden auch natürlich, weil ein bisschen Stockholm-Syndrom vielleicht auch, ne, von ihm so vereinnahmt. Mhm. Und irgendwann sagt er aber auch mal, lass mich mal in Ruhe oder wir auf einmal mit den Journalisten nichts mehr zu tun haben. Sie kommen trotzdem immer noch und ach, dann hat er auch noch so ein gutes Verhältnis mit seiner Bewährungshelferin und so, die aber auch von diesen ganzen Sachen nichts weiß und dann wissen nicht, ob sie ihr was davon erzählen sollen und so. Also die werden vielleicht also viel aktiver als so als Journalist, so was die Journalistenethik eigentlich gebietet, als sie sein sollten und so. Ne? Und das Ganze ist in diesem Podcast dann festgehalten. Da habe ich am Ende auch gedacht, ja, also so richtig weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also unter diesen Aspekten, ne, journalistischer Ethik, hört euch den gerne mal an. White, Geständnis eines Neonazis.
Yep. Genau, es gibt natürlich weitere Medienhäuser, ne, um das Thema vielleicht ganz kurz abzuschließen, die Podcasts produzieren, Spiegel hatten wir kurz erwähnt, da gibt es auch jede Woche eine Kolumne von Sascha Lobo, Mensch Maschine, höre ich auch seit einer Weile nicht mehr, ist immer noch mein Podcast-Feed. Süddeutsche hat einen täglichen Podcast, glaube ich, immer um 17 Uhr auf dem Punkt, ne, auch zu einem politischen Thema des Tages. Naja, und die Öffentlich-Rechtlichen dürfen wir eigentlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Das sind ja die Produzenten von Podcasts vor den Herren, was die Masse angeht, weil sie teilweise auch die Radioproduktion, die sie haben, auch einfach als zeitsouveränen Podcast zur Verfügung stellen können.
Das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil genau das wollte ich gerade auch ansprechen. Ja. Diese auch da weiß man auch gar nicht mehr, was ist da Henne, was ist Ei. Mhm. Hört man WDR 5 und den Podcast, beziehungsweise irgendwann war es auch mal einfach nur ein Radiomagazin, aber mittlerweile wird es auch im Radio, im laufenden Programm von WDR 5 halt als den Meinungspodcast betitelt, ne? nämlich um 18 Uhr täglich der Meinungspodcast bei WDR 5, der folgendermaßen heißt und wirklich sehr, 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 sehr zu empfehlen ist. Politikum natürlich, es ist ein Politikum.
Ja, guck.
Ja, also er wird schon im Radio als Podcast quasi tituliert. Yep, und das ist nicht der einzige. Ne? Es gibt auch viele Features und Reportagen, die mittlerweile in diesem Podcast Duktus gesprochen werden und zusammengeschnitten werden. So, ne? Wo halt wirklich sehr, sehr, sehr nah dran am Erleben des Journalisten, der diesen Podcast macht. Ne?
Ja, das stimmt. Hier vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Warum hört man Podcasts und nicht andere professioneller gemachte Sachen oder guckt sich YouTube-Videos an. Ich glaube, hier ist man relativ nah dran an dem Hörer und der Hörerin. Wenn man jemanden, und das Gefühl habe ich tatsächlich auch, lange hört, glaubt man, die Menschen ein bisschen zu kennen, weil man so gewisse Dinge dann einordnen kann, die dann vielleicht nicht ganz ausgesprochen werden, aber klar sind, weil ich kenne den Holgi ja oder den Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast, der jede Woche mir was vorgelesen hat. Ne? Der hat mir auch seine Haltung zu politischen Themen erklärt. Ne? Da macht man sich sehr schnell vor, dass man wirklich jemanden kennen würde. Ne? Obwohl das ja so nicht ist, weil ja immer Dinge weggeschnitten werden beziehungsweise nicht erzählt werden in einem Podcast.
Ja, klar. Also ich meine, das ist, von der Illusion muss man sich freimachen, aber klar, es ist so diese gefühlte Nähe, ne? Das ist ja auch irgendwas, was Neil Postman schon damals in seinen Medientheorien ja, beschrieben hat, dass man sich diesen Nachrichtenhosts ja also sehr, also die einem aus dem Fernsehen sozusagen ansprechen, verbunden fühlt und sie quasi wie ein Familienmitglied nach einiger Zeit dann auch betrachtet, ne? Und ja, unter dieser meinungsbildenden Perspektive kommt man sich natürlich schon vorstellen, dass das dazu beiträgt, dass ja, je nachdem wen und ja, so diese Bestätigungsspirale, ne, die dadurch besteht. Naja, also natürlich auch wieder die Meinung hört, die man sowieso schon hat und die sich dadurch verfestigen, ne, durch das Angebot, was man auswählt. Wenn es jetzt so Medien, ja, wieder bei YouTube und so weiter, alles, was jetzt nicht journalistisch recherchiert wird oder durch eine Kontrollinstanz wie eine Redaktion geht, ne, und auch nicht der journalistischen Ethik dann auch verpflichtet ist, weil man ja auch irgendwie ein Medium hat, das jetzt auch gar kein journalistisches Medium ist, ne, was ja gar nicht dem Pressegesetz sozusagen unterstellt ist, ne, dann ja, kann man ja so einiges vom Stapel lassen ohne Faktencheck.
Richtig, aber manche nutzen es sogar für einen Faktencheck. Das Heute-Journal zum Beispiel, das gibt es seit einer Weile, ich weiß nicht, wie lange schon, an die Sendung, die übers Fernsehen geht, dann auch als Audio hinterher oder ne, am nächsten Morgen. Und dazu manchmal zu einem speziellen Thema nochmal Heute-Journal, der Podcast, der sich noch auf ein Thema bezieht, aber mit den gleichen Leuten, die das produzieren, ne, die das machen, die ja vor der Kamera sehen. Ne, oder wie es zum Beispiel auch von Terra X, diesen naturwissenschaftlichen Podcast, nee, eigentlich ist es eine Sonntagabend 19:30 Sendung, schon seit Jahrzehnten. Ja? Und auch dazu gibt es jetzt mittlerweile einen Podcast. Ja? Die ARD, da möchte ich erst gar nicht anfangen. Also klar, unsere heißgeliebte WDR5-Sendung Satire Deluxe, die ist ungefähr ein paar Minuten später, nachdem sie live gesendet wurde, auch tatsächlich als Podcast zu haben.
Ja,
Manchmal
was
sogar
auch immer
auch
ganz gut
nur
ist.
als Podcast, wenn sie als Live-Show waren, die gar nicht in die 60 Minuten passen, wie vor letzte Woche, ne? Oder vorletzte Woche. Ja.
Ja, also ich habe das auch, finde ich auch ganz gut, weil manchmal verpasse ich es auch oder verpasse vor allem die Sendung, die da vorläuft, das Medienmagazin Texte, Töne, Bilder, was ich auch sehr gerne höre, das höre ich dann meistens dann in einer anderen Reihenfolge. Erst Satire Deluxe beim Putzen und dann nochmal, keine Ahnung, was danach passiert, aber dann irgendwie nochmal, später nochmal das Texte, Töne, Bilder, Medienmagazin.
Ja, und wer irgendwann auch mal keinen Bock mehr auf dieses ganze Gelaber hat, dass er kommt, den kann ich vielleicht auch mal ein Hörspiel-Podcast ans Ohr legen. Und zwar Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka.
Oh ja, also Bastian Pastewka, den höre ich auch in einem anderen Zusammenhang. Ich glaube, das macht auch so True Crime manchmal auch ganz gerne. Ja, genau. Also das, so.
Genau. Da erzählt er so ein bisschen was über den Podcast, über die Sprecher und so. Und man kommt sich manchmal auch schon ein bisschen blöd vor, weil er immer so sagt: Ah, den kennen wir ja schon daher und daher und daher, habe ich euch alles schon erzählt. Und ich kann mir die Namen nicht merken, weil das alles so 50er, 60er Jahre Berühmtheiten sind. Und er hat ja so ein komisches Gedächtnis von unglaublich vielen Namen. Und auch ne, ist ja auch gerne der TV-Experte oder Fernsehexperte in Deutschland. Macht ja auch mit Oliver Welke diese Zwischen den Jahren-Sendung. Ne?
Mir fällt letztens habe ich ja auch Oliver Welke und Bastian Pastewka irgendwie auch verwechselt mit Oliver, dem anderen hier von den Boomer Boys, ne? Auch wieder ein anderer Podcast. Genau. Jetzt, also
Genau.
gerade Bastian Pastewka sagt, das habe ich gerade auch Bastian Pastewka verwechselt. Nämlich mit hier unserem hier, dem Lehrerkind-Typen da. Ne?
Lehrerkind,
Der macht nämlich den
Bastian.
True Crime Podcast.
Ah, der macht ja auch mit dem Typen Rainer Remford aus Gelsenkirchen, den ich vorhin schon erwähnt habe, der den Wissenschaftspodcast macht, einen zweiten Podcast namens Alliteration am Arsch. Also
Ach ja,
AAA.
ja, genau.
Kann ich auch
Das ist
nicht mehr
seine
hören, weil die
Nummer.
auch immer in den gleichen Sermon sich erzählen. So. Ja, das zur ARD. Und dann den Deutschlandfunk nicht vergessen.
Bielendorfer.
Den
So.
Bielendorfer, genau so heißt er, wie
Ja.
der Geschichtslehrer damals.
Nee, Deutsch, glaube ich, ne? Aber
Hat er nicht auch? Ist Deutsch, passt.
Ja, wir waren beide an diesem Gymnasium, ne? Also wo der auch unterrichtet hat, ne? Also
Genau.
in der Oberstufe,
Wobei an dem Gymnasium hatte ich nur Physik, glaube ich. Selbst in der Oberstufe.
ja. Also der Name war mir schon ein Begriff, ne? Und das wurde ja damals dann zum Kult, als er diese Sendung da hatte bei Wer wird Millionär, ne? Wo sein Vater ihn voll auf einer Kamera
Ja, genau.
niedermachte,
Ja, genau. Für sowas rufst du mich an.
Legendär.
Legendär. Ja. Legendär. Deutschlandfunk, ach, es gibt ja sogar sowas wie, ich weiß gar nicht, welcher von den beiden Podcasts vom Deutschlandfunk ist, aber Radfunk oder Antritt, der Fahrrad-Podcast. Es gibt also eine Fahrrad-Radiosendung, die als Podcast gesendet wird beim Deutschlandfunk.
Ja, das ist ja schön, das ist auf diesem Podcast ja auch gut. Special
Nischen.
Interest.
Absolute Nischen. Peter Wohlleben, Peter unter Wald, der Geo-Podcast, also von dem Geo-Verlag, ne? Dings. Total irre. Anne Will hat ja die eigene Medien GmbH, ne? Will Media GmbH. Will Medien, ja. Und macht jetzt auch ihren eigenen Podcast, Politik mit Anne Will.
Ja, genau, nachdem sie die Talkshow abgegeben hat, ne? Ja. Anne will es wissen. Also ich glaube, wir sollten so langsam mal, weil das Universum der Podcasts ist unendlich. Sollen wir vielleicht nochmal so drei Podcasts, also auch mal ganz kurz nochmal so die wir vielleicht nochmal empfehlen könnten oder die wir auch gerne hören, einfach so mal so rauspicken und die mal abwechselnd gegen Ende der Episode nochmal unseren Hörern ans Ohr legen, wie du so schön gesagt hast.
Ja, und ich sag nur Dinge, die ich bisher nicht erwähnt habe. Zum Beispiel ein Reisepodcast namens Schöne Ecken.
Mhm. Das kann man sich ungefähr vorstellen, worum es da geht.
Genau.
Und wer macht den? Oder aus welchem Medienhaus kommt
der? Die beiden, das sind Indie-Podcaster, Freunde, die das machen. Und sie machen auch sehr viel mit Atmosphäre, also nehmen auch auf der Straße auf. Mhm. Ne? Und wenn sie da tatsächlich durchlaufen.
Ja. Ah, das ist schön. Also mit O-Tönen, wie wir damals im Radio gesagt haben.
Mit O-Tönen, ja.
Und ich auf jeden Fall, was ich gerne höre, und ich frage mich auch, wo eigentlich der November-Fussel-Check geblieben ist.
Eieiei. Ja,
genau.
Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht.
Also der Pupkultur-Podcast von, wie heißt der Reinl?
Martin
Reinl. Ne?
Und dem Julian.
Und dem Julian. Reichel, Schlichting, genau. Und die macht, Schlichting ist ja auch Podcaster eigentlich, ne? Der ist Podcaster und YouTuber und so weiter, ne? Das ist
ja. Macht aber auch was mit Puppen, ne? Glaube ich.
Ja, genau, der mag auch gerne Puppen. Man macht selber nicht Puppen und ist aber sehr Puppen fasziniert. Aber Martin Reinl, der ist ja derjenige, der die ganzen Puppen, die dort im Fernsehen zu sehen sind, hier Wiesel, Wasel, Wusel oder wie die alle hießen, der Wusel, Gusel und im Kinderfernsehen, die Erdmännchen hier, Und diese, bei Zimmerfrei, da gab es auch immer diese Gastauftritte. Du kennst auch Zimmerfrei mit...
Natürlich,
Östermann. Genau. mit diesen anspruchsvollen Klorollen und sowas, ne? Die da immer, und Waldi, ne? Wie Waldi. Ja, also der erzählt schön aus dem Nähkästchen und über jede Sendung, die monatlich Anfang des Monats kommt, zum ersten widmen sie einer anderen Puppenserie oder Puppenkultfigur. Da gibt es schon Sendungen über die einzelnen Charaktere der Muppet Show. Es gibt über die Sesamstraße, aber auch der letzte, also zum Beispiel Marionetten wieder, Spatz vom Wallraffplatz, so eine ganz alte Serie, Puppenserie. Was mir sehr gut gefallen hat, ist die sehr epische Folge über meinen Lieblingsfilm Die Reise ins Labyrinth mit David Bowie und ganz vielen Puppen Augsburger Puppenkiste, ne? Und die haben auch, machen Interviews, ne? Oder zum Beispiel haben auch was über Wallace, nicht Wallace und Gromit, sondern das mit dem Schaf hier, Schauner Schaf. Aber ich glaube, Wallace und Gromit haben sie auch gemacht. Aber es kommt ja beides auch, glaube ich, auch von den gleichen
Hartmann-Machern,
ne? Ja. Find ich ganz toll, kann man sich wirklich gut anhören, und wenn man sich für Puppen, also ich finde so diese ganzen Muppets-Filme und sowas, also was alles so irgendwie mit Puppen zu tun hat, manche Leute mögen das nicht nachvollziehen können, Jim Henson, der dunkle Kristall und all solche Sachen finde ich genial, ne? Und darum geht es dann halt in dieser Puppenkulturwelt. Und zur Mitte des Monats gibt es meistens noch eine Sendung, die heißt, ein Nachklatsch, Fusselcheck, wo sie auch Fragen beantworten. Der fehlt jetzt irgendwie im November, habe ich mich gefragt. Hoffentlich geht es den beiden gut.
Vielleicht. Ich glaube, das hatten die schon mal, ne? Und die deuten das auch an, dass es vielleicht noch nicht immer klappt.
Ja, ja, klar.
Mit dem Fusselcheck. Aber also so einen harten Veröffentlichungsplan wie zum 1. kommt die neue Folge zum neuen Thema und am 15. kommt eine Feedback-Folge. Ja, das muss man erstmal durchhalten können, ne? Also, ich würde sowas nicht versprechen. Den Mund nicht zu voll nehmen.
Nein.
Ja. Okay, ich habe noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar habe ich auf einer großen Liste gerade mal zwei rausgezogen. Und zwar erwähne ich jetzt, Holger Klein hatte ich doch ganz kurz mal erwähnt. Mhm. Holger Klein hatte ich ja kennengelernt über Tim Pritlove, dem Podcast Papst. Und sie hatten eine kleine Unterhaltungsshow namens NSFW, wo sie ja über Dinge, die sie im Internet Kurioses gefunden haben, die sie sich auch vorgespielt haben und die vielleicht nicht immer dabei geeignet waren, sie so nebenbei auf der Arbeit im Büro zu hören, weil das nicht alles safe for work war. Also not safe for work. Die Show gibt es schon lange nicht mehr. Aber was es immer noch gibt, ist das Universum der Podcast von Holger Klein namens Vrindt. Stand mal für Wer redet, ist nicht tot. Und dort gibt es ein Format, ein Unterhaltungsformat mit einem kleinen Konzept, die Vrindtheit mit Alexandra Tobor, eine Buchautorin aus Augsburg. Hier Holger Klein und Tim Pritlove kommen ja beide aus Berlin. Wobei kommen ist Quatsch, die sind da jetzt stationiert, die wohnen da, die leben dort. Holger Klein kommt eigentlich hier aus dem Rheinland, ne? Hier, ich glaube, linksrheinisch ein bisschen, bei Köln. Und die Vrindtheit mit Alexander Tobor ist ein Format, wo beide sich Fragen stellen lassen von der Community, die sie dann vrindtheitsgemäß beantworten.
Ja.
Genau, also sie haben aber auch Sonderfolgen, in denen sie in alten Bravos Dr. Sommer-Fragen durchgehen.
Ja, das ist, denke ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr erheiternd ist.
Ist es. Das ist so eine Show, die dann so 2 Stunden oder so geht. Und das kommt jetzt mittlerweile sehr unregelmäßig raus. Wenn es aber kommt, dann freue ich mich eigentlich jedes Mal wieder.
Ich habe meinen Schäferhund auf die Schnauze geküsst. Bin ich jetzt schwanger?
Ja, du hast auch noch einen Pick.
Ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich noch sagen? Also der ein und der andere. Ach so, ja klar, es geht um Musik. Es geht um Musik im SWR 3 Meilensteine-Podcast. Ja, den höre ich doch wirklich sehr, sehr gerne. Ja, sehr viele vergangene Folgen sind online. Man kann sich da wirklich durchwuscheln und kann sich Alben, also wirklich Meilensteine, jede Folge geht um ein Album. Die aktuelle Folge zum Beispiel A Night at the Opera von Queen, gerade 50 Jahre alt geworden. Ne? Mit wirklich versierten Musikredakteuren und Redakteurinnen, die da auch wirklich musikalische Einzelheiten und zur Produktion auch von alten Beatles-Alben. Und natürlich bin ich natürlich erstmal auf die Alben gestoßen, die ich sowieso schon kenne und dachte so, okay, was lasse ich mir so ein bisschen darüber nochmal erzählen, ne? Man hört ja gerne auch so Sachen sich so bestätigen, ah ja klar, kenne ich, weiß ich und so weiter, ne? Und auch das wusste ich noch nicht, ne? Zum Beispiel Genesis, ne, eine Doppelfolge über The Lamb That Was Down on Broadway, ne, haben wir auch erwähnt in unserer in unserer Konzeptalben Folge oder diese Alben von 1985, White City von Devin Townsend, nicht Devin Townsend, der ist ein Prog-Rocker, von Pete, wie heißt der doch mal von The Who? Pete Townsend, ne? oder The Cure Disintegration, das Album mit hier dem Spinnenmann, Lullaby und so, ne? Also ganz, ganz interessant. Da kann ich mich noch lange mit beschäftigen, weil diese noch so viele Folgen auf Halde haben. Ich glaube, Actually ist auch dabei und Depeche Mode Alben, wie zum Beispiel Violator und so. Manche Folgen sind länger, manche sind kürzer, aber weil es ja vom SWR ist, sind da auch Musikbeispiele dabei, ne? Das gehört natürlich dazu.
Genau, also von diesem Musikpodcast gibt es tatsächlich relativ viele. Dann hilft es tatsächlich, wenn man irgendwie ein Medienhaus ist, das eh schon mit der GEMA Verträge hat, um dann irgendwas zu tun. Es gibt einen Podcast oder 2 Podcaster, die machen das mittlerweile seit ein paar Jahren auf Spotify und da wurde ein neues Feature eingebaut, dass man innerhalb der Sendung so eine Playlist haben kann, die dann quasi dazwischen gespielt wird während der Sendung. Ist aber Goldstückchen, heißt es. Die waren früher aber beim Berliner Flux FM und die habe ich auch sehr gerne gehört, den Flux FM Podcast, gibt es jetzt aber seit Jahren nicht mehr. Aber es gibt ganz viele, ne? Paparazzi, Alben für die Ewigkeit, die größten Rocksongs, Stories zu den Hymnen, Frau Holofernes, Judith Holofernes, hatte auch einen Gesprächspodcast, ja. Da geht es meistens auch um Musik, ne? Aber auch um kreatives Arbeiten. Urban Pop, ne? Hier dieses Musiktalk mit Peter Pop, Peter Bob, Peter Dr. Urban. Das Peter auch, kommt auch vom NDR, ne? Dann ja. Den Popfilter.
Also ja, Peter Urban, ne? Der gute ESC, ehemalige.
Ja, ja, genau, ja. Der. Und dann gibt es noch Erklär mir Pop mit einem Professor aus der Popakademie in Mannheim.
Okay, auch interessant, ja, muss ich alles mal hören.
Ja, ja, habe ich alles in meiner Liste unter Musik aufgeführt. Oder den The Rolling Stone Weekly, wo zwischendurch auch so Rankings von ikonischen Alben gemacht werden, wie zuletzt vom, wie hieß es, Oasis, zweites Album. Mhm.
What's the Story, Morning Glory?
Genau, das haben sie halt gerankt. Und das Format funktioniert so, dass jeder sein eigenes Ranking vorher macht und sich aber auf ein gemeinsames Ranking einigen müssen. Mhm. Sie gehen dann von, wenn es 10 Songs sind, von 10 halt runter und dann, wenn sie getroffen haben, oder müssen sie auf die Bank legen und nochmal gucken, wo es denn einsortiert und diskutieren so ein bisschen, wo es denn hingehört und warum es denn da ist. Es ist manchmal ganz erheiternd, weil eigentlich lieben sie alle Alben und alle Songs, aber trotzdem muss man ja irgendwie ein Ranking hinkriegen.
Wo du gerade ein Beispiel, muss ich kurz mal noch einen kleinen Exkurs machen, weil ich den empfohlen bekommen habe, aber noch nicht reingehört habe. Ja. Musikerin, du hast gerade Judith Holofernes genannt, die einen Interview-Podcast machen. Mhm. Auch die gute Dua Lipa hat einen sehr, anscheinend einen sehr qualitativ hochwertigen Podcast, wo man dann auch merkt, dass da ein Mensch hinter dieser Disco-Pop-Ikone steckt, die durchaus kulturell gebildet ist und was zu sagen hat. Die hat nämlich einen Interview-Podcast At Your Service, wo sie mit wichtigen oder interessanten Menschen aus der Kulturszene redet, ne, Popkultur und so weiter. Ja. Autorinnen oder auch Kolleginnen, wie zum Beispiel Billie Eilish. Oder hier Blackpink, ich gehe gerade so ein bisschen durch, aber der soll wohl richtig gut sein und sehr gehaltvoll, sagen wir jetzt einfach mal, ne? Was man vielleicht jetzt nicht erwarten würde, aber ich glaube doch, sie macht ja auch sehr anspruchsvolle Disco-Musik, das mag ich ja gerne, wie man vorhin gehört hat. Und den würde ich auch nochmal kurz vielleicht ungehört empfehlen.
Sehr gut. Was ich auch empfehlen kann, sind auch weitere berühmte Leute, die wir gar nicht erwähnt haben. Ne? Julia Becker hat mit ihrem Partner Chris Sommer auch einen eigenen Podcast namens Drinnies, in dem es eigentlich immer nur darum geht, warum sie nicht raus wollen zu anderen Menschen und lieber das Leben zu Hause verbringen und wie man es, was schon Probleme bereiten kann, Menschen, weiß nicht, in gemeinsame Waschküche unten zu treffen oder sonstige Kontakte mit Nachbarn zu haben oder einkaufen zu gehen oder Dinge. Und sie haben damit so ein bisschen in den Nerv getroffen, weil sie immer wieder Zuschriften kriegen von anderen Drinnies, wie sie irgendwelche Probleme haben, ne? Und sie küren dann den Drinni des Monats und ist eine ganz schöne Geschichte. Hazel Brugger hat natürlich auch einen eigenen Podcast mit ihrem Mann, ne? Thomas Spitzer, Hazel, Thomas Hörerlebnis, ist ja klar. Oder Florentin Will.
Wie eingangs schon erwähnt, wer kann sich heute noch leisten, als halbwegs prominenter Mensch nicht auch noch irgendeinen Podcast oder zumindest mindestens ein oder zwei zu haben?
Ne? Ja genau, Florentin Will mit Stefan Tietze hat das Podcast UFO auch schon seit Jahren. Kurt Krömer hat jetzt seit 2-3 Jahren einen Podcast bei Amazon. Feelings heißt der. Ein Interviewkonzept, wo er eigentlich die Gäste vorher nicht kennen soll und so. Und
ja, den habe ich auch einmal gehört. Fand ich so ganz okay, aber fand ich gut. Ja. Krömer auch schon mal in anderen Kontexten besser.
Genau. Gab gute und schlecht. Ist egal. Wird gemacht. Ne? Ich finde seinen Satz ganz schön, wenn er nicht weiß, wer jetzt kommt. Ne? Ich bin mal gespannt, was die Katze uns jetzt wieder vor die Tür gelegt hat.
Ja, das ist doch eigentlich, was Alf sagt. Ne?
Keine Ahnung. Sage ich jetzt mittlerweile auf der Arbeit auch immer, wenn irgendein Thema aufkommt. Ja. Und den Talk ohne Gast, Till Reiners, den müssen wir natürlich auch kurz erwähnen. Zusammen mit Moritz Neumeier. Die erzählen auch viel Quatsch von Mit-30ern, würde ich sagen. Oder sind sie auch schon mal alle Anfang 40?
Ja, ich habe gestern mal bei Wer wird Millionär und da hat er zumindest gesagt, dass er 40 ist. Und da haben also alle gesagt, du hast gut gehalten, die ist aus wie 20. Ne, und
so. Ja, es sind aber halt ein Dreisat-Host von einer Kabarett-Sendung. Ne?
Mhm. Klar. Oder hat er auch diesen Late-Night-Show im ZDF etabliert, wo keiner mit gerechnet hat, dass das nochmal klappt. So ein Late-Night-Format.
Richtig. Wo es ein bisschen ernster ist, ist es bei dem Aktivisten Raoul Krauthausen, der berühmte Leute im Interview hat, meist zu sozialen Themen. Der Podcast heißt Im Aufzug. Und das ist so ein bisschen auch so gestaged, dass er die Leute zu Gast im Aufzug hat. Ne? Und dann gibt es auch so Aufzuggeräusche und der Aufzug geht auf und wer steht davor und kommt dazu und ja.
Nett. Die Elevator Boys.
Nett gemacht. Aber das sind alle nicht die Podcasts, die ich zuletzt noch vorstellen wollte, sondern...
Ist lustig, wir wollten noch 3 Podcasts vorstellen. Wer wäre es dran? Ja, mach du mal ruhig dein... Oh, Entschuldigung, jetzt
bin ich
hier gerade ein ASMR-Mikrofon.
Nee, ganz am Ende, was jetzt auch vielleicht ganz gut passt, zu all unseren Fehlern, die wir haben, passt dieser Podcast-Titel wie Arsch auf Eimer. Denn der Podcast heißt Niemand wird verurteilt.
Ja, okay.
Und,
ist das True Crime, oder?
Nee. Das ist ja eigentlich einfach ein Laber-Podcast zwischen Eheleuten. Und zwar die schon bereits erwähnten Maria Lorenz Bokelberg und Nils Bokelberg. sie hat ein Podcast-Label namens Pool Artists. Mhm. Das mit dem Z am Ende ist besonders wichtig, keine Ahnung. Genau, die haben die hatten schon viele Podcasts zusammen. Es gab auch schon der nur auf Fernsehsendungen und alle Lindenstraßenfolgen bezogen war. Das war WMAF, also Wiedersehen macht Freude. Nils hatte ja auch schon einen eigenen Podcast namens die Nils Bokelberg Erfahrung, wo auch so ein Interview-Podcast mit Leuten. Und jetzt ist niemand wird verurteilt und ich mag es, wie Maria zwischendurch wenn sie richtig gut drauf ist, auch gerne zum Anfang der Sendung nach dem Jingle so im Hintergrund ganz kurz, also sich zurücklehnt wahrscheinlich und singt: Niemand wird verurteilt. Ja, Shoutout.
Sehr schön. Hast du aber auch gerade schön vorgemacht mit dem dich zurücklehnen, ja.
Ja, sonst hätte ich das doch nicht hingekriegt.
Das war auch so ein bisschen Sesamstraßen-esk. Sehr schön. Das nächste Mal als Puppe. Ich glaube, ich darf noch einen, ne? Weil Dua Lipa war ja, der zählte ja gar nicht richtig, ne? Also den muss ich noch, um den Bogen rund zu machen, ne? Um irgendwie nochmal zu erwähnen, also in depth heißt dieser, weil wir ja auch gerne internationale und englischsprachige Podcasts, In Depth, ein Podcast von 2 Pet Shop Boys Fans, die, glaube ich, den, und das ist, da habe ich, glaube ich, in der Community echt den Durchbruch gemacht, also das ist wirklich, dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist und die haben wahrscheinlich genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst, wurde auch schon vom Pet Shop Boys Management auch auf den sozialen Medien sogar empfohlen. Und der heißt In Depth, der Podcast, und ich habe jetzt gerade die 30. Folge raus und man merkt, die Leute sind wirklich tief in der Materie. Ich höre den so gerne, auch aus, weil ich habe ja auch, wie vielleicht angedeutet wurde, ein gewisses Nerdwissen zu diesem Thema in den letzten 40 Jahren angehäuft. Die haben aber noch mehr gelesen und noch mehr Zeugs irgendwie recherchiert. Also die wissen irgendwie alles. Und die haben ganz schöne Sachen, die sie immer zusammentragen. Die machen das sehr witzig. Viele in ihre Anmoderation fließen ganz viele Textfetzen mit ein und so. Und man kann sich da wirklich schön zurücklehnen und als Fan diese Podcasts genießen. Und sie haben jetzt die 30. Folge. Und ja gut, da haben sie einfach ein Ranking gemacht mit einem gewissen System, was sie auch erklären, die gemeinsam Top 3 der ihrer liebsten Pet Shop Boys Tracks zusammengestellt. Und höre ich sehr gerne. Ist lustigerweise, die nimmt es irgendwie mal im Garden-Chat auf. Von der Tonqualität ist es kurios, aber da muss ich schon so lange machen. Nicht so optimal, ist manchmal ein bisschen dünn, aber na, warum auch nicht. Mittlerweile haben sie sogar auch anscheinend irgendwie sich ein bisschen mit Lizenzen für Musik da auseinandergesetzt, dass sie zumindest ein paar Snippets anspielen auch dürfen von Originalsongs, über die sie dann reden. Ist ja wichtig bei solchen Podcasts, ne? Ja, und In Depth heißt er. Da gab es mal eine Compilation, die hieß auch In Depth deswegen.
Ja, ich habe es letztes Jahr entdeckt, als ich Dinge über London gesucht hatte. Mhm. Die Special-Folge, wo sie die Locations, die in Pet Shop Boys Songs eine Rolle spielen, abgewandert haben. Ja.
Genau, die haben das auch sogar mal gemacht, angeboten quasi als Walk mit ein paar Podcast-Hörern und so, so ein kleines Fan-Event, dass sie diese im Endeffekt waren sie irgendwie 12 Kilometer oder so, die abgelatscht sind. In London zu allen quasi Orten, die irgendwo mal da besungen wurden. Und das sind sehr viele, weil London ist, wenn man Pet Shop Boys kennt, eine große Inspiration für ihre Texte.
Ja, da sind wir ja fast am Ende. Aber eine Sache wollte ich noch erwähnen. Das ist kurioserweise, wir haben so gesagt.
Einen habe ich noch.
Es gibt ja so Leute wie Malik Aziz, der sehr viele Podcasts macht. Bei einem ist er mit anderen zusammen, der Weisheit. Und das ist ein Podcast, das hat ein Konzept, dass es ein vorgegebenes Template gibt, wo Intro und das Outro und in der Mitte nach 30 Sekunden ein Bing bereits fertig ist. Und das heißt, das Outro ist immer fertig, wenn 60 Minuten um ist. Das heißt, das Podcast ist immer 60 Minuten. Ne? Es treffen sich also vier Freunde, die sich irgendwie vorbereitet haben. Die haben so ein Board, die haben da Themen, von die sie nehmen. Aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist und das Outro anläuft, wo der andere Host wirklich aufgefordert wird, den Weisheit letzten Schluss zu nennen.
Ja, gut, der Weisheit letzter Schluss ist in meinem Fall: Macht nie einen Podcast über Podcasts, wenn ihr derjenige seid, der die Shownotes machen muss. Es wird eine große Liste von Links werden. Und ich muss mir wahrscheinlich noch ein paar Notizen machen, wenn ich mir das hier nochmal durchhöre.
Ja, das ist verrückt. Ich habe auch währenddessen ein bisschen mitgeschrieben und die Sachen, die du erwähnt hattest, versucht reinzunehmen, aber auch nicht immer. Und ach, herrje, mine.
Ja. Wir machen uns schon viel Arbeit für unsere wenigen Hörer, aber kein Problem. Es werden ja stetig mehr und irgendwann machen wir auch Werbung.
Ja, bestimmt.
Ja.
Das haben wir schön gemacht.
Ja.
Ich bin stolz auf uns.